Es ist offenbar Gewissheit. Der Impfpass von Ex-Werder-Trainer Markus Anfang war gefälscht. Das zumindest hat heute auch die Bremer Staatsanwaltschaft deutlich gemacht. Zitat, der Tatverdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt, hat sich erhärtet. Zitat Ende. Und damit willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga an diesem ereignisreichen Montag nach einem Wochenende, das wirklich in die Geschichte eingehen wird. Die Ereignisse von Bremen, sie haben sich überschlagen, aber auch heute gab es noch sehr interessante Entwicklungen. Wir schalten gleich in die Hansestadt und werden dieses Thema ausführlich bearbeiten. Aber es haben sich auch noch andere Themen aufgegeben und auch darüber wollen wir reden. Zum Beispiel Schalke stinke sauer. Der Witzelfmeter von Bremen lässt Königsblau erzürnen. Dann der HSV zeigt Kante, schlägt Regensburg deutlich und meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. Und das Wunder aus Darmstadt. Die Lilien zerlegen St. Pauli mit 4:0 und sind erstmals in dieser Saison Tabellenführer. Und er, Thorsten Lieberknecht, ja, er wird uns gleich auch live zugeschaltet sein aus Darmstadt. Dazu freue ich mich auf eine tolle Runde heute mit Oliver Reck. Legende im Tor bei Hallo. Schalke, aber auch bei Werder Bremen. Das passt herrlich und dementsprechend wollen wir mit ihm drüber reden. Genauso wie mit Martin Quast, unser Reporter, der tatsächlich auch, ich glaube, Thorsten Lieberknecht einst das Skifahren beigebracht hat. Also auch der wird viele Insider heute raushauen. Und Peter Neururer ist da, unser Sport1-Experte, Trainerlegende. Auch auf seine Meinung freuen wir uns gerade bei der Thematik Markus Anfang. Und damit beginnen wir auch direkt die Sendung. Was ist da passiert? Vor zwei Wochen saß Markus Anfang genau auf diesem Stuhl und hat mit uns über Werder, über die Entwicklung und auch über sportliche Dinge gesprochen. Alles vergessen mittlerweile, denn tatsächlich haben sich die Ereignisse überschlagen. Und das ist der aktuelle Stand von heute.
Die Beweislast gegen Markus Anfang wiegt immer schwerer. Inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass sein Impfpass tatsächlich gefälscht ist und Anfang nicht wie angegeben in Köln geimpft wurde. Oberstaatsanwalt Frank Passade erklärt der Bild, man wisse inzwischen, dass die Personalien des Herrn Anfang nicht im EDV-System vorhanden sind. Das heißt, er wurde nicht in Köln geimpft. Auch die Chargennummer, die in seinem Impfbuch steht, wurde nie in dem Impfzentrum verimpft. Der Tatverdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt, hat sich erhärtet. Dabei war es letzte Woche endlich mal so schön ruhig in Bremen. Nach dem 2:1-Sieg in Nürnberg konnte Werder in der Länderspielpause durchatmen. Doch dann der große Knall am vergangenen Donnerstag. Trainer Markus Anfang wird vorgeworfen, sein Impfzertifikat gefälscht zu haben. Nach dem Dementi folgt bereits am Samstagmorgen der offizielle Rücktritt. Nur wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen Schalke.
War meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein echt ein richtiger Scheißtag.
Markus hat für sich die Entscheidung getroffen, gemeinsam mit Florian Junge zurückzutreten.
Gestern Abend kommen weitere Details zu den Betrugsvorwürfen ans Licht. Bereits vor dem Gastspiel am 21. August beim KSC muss Anfang nach einem positiven Befund eines Spielers in Quarantäne. Er wird als ungeimpft eingestuft. Da das Testergebnis fehlerhaft ist, sitzt der 47-Jährige in Karlsruhe dennoch auf der Bank. Nach dem Corona-Fall von Marco Friedl fiel dem Gesundheitsamt aber auf, dass Anfang inzwischen einen Impfnachweis vorgelegt hatte, bei dem er bereits im Juli seine Zweitimpfung erhalten haben soll. An einem Tag, an dem er sich hunderte Kilometer entfernt im Trainingslager im Zillertal befand. Und auch die Quarantäne im August wäre damit eigentlich gar nicht nötig gewesen. Baumann hofft trotzdem auf Gnade für die Bundesligen.
Ich glaube, dass der Fußball an sich, gerade in Deutschland, in den letzten 18 Monaten seit der Pandemie sich den Vertrauensvorschuss, den wir ein Stück weit auch bekommen haben, glaube ich auch verdient haben.
Verdient, aber er wackelt weiter mit den Ermittlungen gegen Anfang. Der Schaden wächst für ihn und den deutschen Fußball.
Definitiv. Also es ist noch kein Urteil gesprochen. Dementsprechend ein bisschen Konjunktiv ist noch dabei und trotzdem die Indizienkette, Peter, die ist mittlerweile erdrückend, richtig?
Die ist mehr als erdrückend, vor allem in der Situation, in der wir uns befinden. Es geht ja nicht darum, dass er sich selber einen Schaden zugefügt hat, sondern innerhalb der Gesellschaft sich bewegend kann er anderen Leuten Schaden zufügen und da in der Beziehung auf dieser juristischen Ebene sich zu bewegen, der Mannschaft am Tag vorher, bevor er zurückgetreten ist, auch noch zu sagen, ist nichts, aber auch gar nichts dran, macht euch keine Sorgen, das ist schon ein sehr, sehr starker Tobak und das ist eine Nummer, die man mit nichts, aber auch gar nichts vielleicht erklären, ja, aber entschuldigen mit Sicherheit nicht kann.
Ja, es ist tatsächlich Ereignisse, die wir, glaube ich, uns alle nicht vorstellen konnten, dass es sowas gibt, gerade in dieser profilierten Situation, in der er ist und auch in dieser wichtigen als Trainer. Und direkt als ehemaliger Spieler, der so viel auch miterlebt hat, ist man immer noch geschockt, was da passiert ist?
Ja, als Trainer, ich bin ja jetzt schon fast 20 Jahre Trainer, kann ich nur sagen, also wir predigen den Jungs jeden Tag und versuchen immer was mitzugeben und gerade auch, wenn es um das Thema Impfen geht, als Vorbild vorwegzugehen und das wurde da scheinbar mit Füßen getragen, das ist getreten, das muss man ganz klar so sagen, das ist keine gute Geschichte, überhaupt nicht, für den Club nicht, für den Trainer Markus Anfang, für seinen Kollegen nicht, aber auch für den Fußball, es wirft viele Fragen auf und denen muss man nachgehen, die Sache sollte man aufrollen.
Na, genau das wird ja versucht, wir haben ja gerade die aktuellen Indizien auch von der Staatsanwaltschaft gehört, was da alles passiert ist. Martin, du hast dich auch sehr mit diesem Thema beschäftigt. Es liegt ja schon der Anfang quasi Monate zurück. Also das alles, was jetzt recherchiert wird, geht eigentlich noch auf seine Darmstädter Zeit zurück. Da quasi hat er ja behauptet, die erste Impfung zu haben. Aber da gehen die Widersprüche halt schon los.
Ja, und da muss man halt auch dann fragen, ob Markus Anfang das Potenzial total unterschätzt hat, diese ganze Situation. Weil das, was ihm jetzt auf die Füße fällt, das hat er natürlich nie, nie, nie im Leben so überreißen können. Weil ich wage mal die vorsichtige Prognose, wenn sich das wirklich total wasserdicht bewahrheiten sollte, ist seine Trainerzeit in Deutschland um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Verein dann einen nachweislichen Betrüger, der ja auch die Leute im Verein, Frank Baumann, Philbry und Co. bei Werder Bremen und seine Mannschaft intensiv an der Nase rumgeführt hat, dass der nochmal irgendwo auf den Trainerstuhl kommt. Tut mir persönlich total leid. Ich kenne ihn aus Kaiserslautern noch als Spieler. Ich finde, das ist ein sehr netter Kerl. Aber was ist da in den Junge gefahren? Ich meine, dass es kriminelle Möglichkeiten gibt, Impfpässe zu fälschen und für ein paar Euro die Dinger zu kriegen. Ja, und das wird wahrscheinlich auch tausendfach irgendwie geschehen in der Republik. Aber wenn du in so einem Promi-Status, wo du permanent getestet wirst, dir sowas erlaubst und denkst, das fällt nie auf, also das ist pure Dummheit. Und das wird ihm, glaube ich, und auch übrigens seinem Co., über den reden wir ja kaum, weil er nicht so bekannt ist, Florian Junge, vermutlich extrem auf die Füße fallen. Also heftig, ganz heftig.
Und die Reck hat es ja schon gesagt, es wird sehr viel noch aufgearbeitet werden müssen. Heute kam ein neues Detail dazu. Wir sehen ein Bild aus der Karnevalszeit am 11.11. Markus Anfang gut gelaunt in Köln. Dumm nur, es war eine Veranstaltung mit 2G+. Auch da hat er also sich quasi reingeschlichen, ohne den wirklichen Status zu haben. Natürlich neigt man auch manchmal zur Dramatisierung, aber teilst du auch das, was gerade Martin gesagt hat, dass seine Trainerkarriere, wenn das wirklich sich alles bewahrheitet, wahrscheinlich vorbei ist?
Ja, nicht wahrscheinlich, sondern wenn es nicht alles bewahrheiten sollte, dann ist er im Trainergeschäft untragbar. Welcher Verein geht denn hin und verpflichtet einen Trainer, einen Menschen, der in diesem Bereich sich so fehlverhalten hat? Es geht irgendwo im Fußball auch um Vertrauen. Vertrauen, das es der Mannschaft geben muss. Die Mannschaft muss dem Trainer das Vertrauen wieder zurückbezahlen. Das haben wir schon tausendmal gehört. Und wenn er in der Beziehung, also das Vertrauen, man darf nicht vergessen, Werder Bremen hat für den Mann, für den Trainer an Darmstadt 98 eine Ablösesumme bezahlt.
400.000 Euro.
Ja, die Summe spielt ja überhaupt keine Rolle, aber er hat eine Ablösesumme bezahlt, einen Vertrauensvorschuss in Bezug auf seine Qualitäten als Mensch und als Trainer erhalten. Und wenn man dieses Vertrauen so missbraucht, also dann wird er mit Sicherheit, da gebe ich Martin 100% recht, wird er in Deutschland keine Chance mehr haben, als Trainer zu arbeiten. Mhm. Wenn es sich alles so bewahren sollte. Aber wenn ich ohne einen gültigen Impfpass, wenn ich ohne eine gültige Impfung auch noch, das sage ich jetzt einfach mal so, wie ich bin, so dämlich bin und am 11.11. in Köln auflaufe, wo mich A, sowieso jeder kennt, den Status natürlich nicht, den ich impftechnisch habe oder nicht habe, dann logischerweise fotografiert werde. Also ich liefere im Prinzip selbst schon die Argumente dafür, was ich da irgendwo später an Fehlverhalten gezeigt habe. Dann ist ihm wirklich nicht mehr zu helfen.
Ja, vor allem nutzt er ja das, gerade bei so einer Veranstaltung am 11.11., er nutzt die Solidarität, er nutzt eben das Impfen der Menschen, dass man sich auf diesem Wege treffen kann, dass da eben die verminderte Gefahr ist, nutzt er, obwohl er dazu nicht bereit ist, die Gesellschaft in dieser Form so mit zu unterstützen. Also das ist, muss man immer ein bisschen aufpassen, jeder werfe den ersten Stein, aber moralisch ist das eigentlich unterste Schublade, geht gar nicht, geht gar nicht.
Also er selber hat sich jetzt seitdem auch nicht mehr geäußert. Am Freitag war es ja noch so, dass er beteuert hat, nein, ich bin geimpft.
Vor der Mannschaft.
Vor der Gesamtmannschaft. Das ist halt auch das, also man kriegt wirklich ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Und ich glaube, er hat tatsächlich auch noch viel zu erwarten, weil der DFB ermittelt jetzt nach wie vor auch, da die Staatsanwaltschaft, also mögliches Strafmaß von der Staatsanwaltschaft, klar, Geldstrafe bis ein Jahr Freiheitsstrafe, das wird dann sicherlich Bewährung sein, aber das ist alles Spekulation. Aber eben auch der DFB wird vielleicht ja auch seinen Beruf einfach ein bisschen einschränken. Also da kommt noch eine Lawine.
Da kommt eine Lawine auf ihn zu. Ich glaube, er muss sich auch öffentlich äußern dazu. Das wird er irgendwann machen müssen, um das zu erklären. Man kann es eigentlich nicht erklären, aber er muss es erklären, um schlussendlich auch für sich dann irgendwann auch wieder einen Neuanfang zu wagen. Ob als Trainer, das mag ich jetzt, der Peter und der Martin haben das schon erlebt, gesagt, das wird sehr, sehr schwierig werden. Aber insgesamt geht ja sein Leben irgendwie weiter. Und mit dieser Geschichte im Hinterkopf weiterzuleben, ist keine einfachere Situation. Und ich denke, der sollte man sich stellen.
Ja, wir haben versucht, auch mit ihm heute in Kontakt zu treten. Aber klar, er taucht momentan ab. Nun gehen wir mal das Ganze auch von Vereinsseite an. Wie groß ist der Schaden für Werder Bremen und eben auch für den deutschen Fußball, wenn das alles tatsächlich so stimmt?
Also wir haben ja ohnehin eine sehr große Diskussion im Moment ums Impfen. Causa Kimmich etc. Und dass in so etwas hinein noch ein glasklarer Betrug da reinfällt und der Fußball ja ohnehin eine Sonderrolle hat. Es darf ja jeder wirklich froh sein, während Existenzen von kleinen Friseuren, Gaststätten etc. kaputt gegangen sind, durften die Fußballer weitermachen, auch ohne Zuschauer. Das ist ja ohnehin eine Sonderrolle. Und wenn das jetzt, auch wenn es nur Markus Anfang ist, aber wenn das jetzt ein dermaßenes Negatives nach sich zieht, dann ist das ein riesen Problem für den deutschen Fußball. Für Werder Bremen kann ich jetzt nicht sagen, weil er wurde ja definitiv auch von Frank Baumann und von Philbry auch gefragt, ist da was dran? Nein, es ist nichts dran. Die haben ihm einen Vertrauensvorschuss gegeben. Er hat letztlich seine Vorgesetzten belogen, glasklar belogen. Der Imageschaden für Werder Bremen, der hält sich in Grenzen, da können sie nichts zu. Ja? Mhm. Es ist halt bitter, dass sie an Darmstadt Summe X überwiesen haben. Du hast ja selbst gesagt, das ist ein Vertrauensvorschuss. Das ist heftig, aber für den deutschen Fußball ist es insgesamt ein Riesenproblem. Und weil du holst ja natürlich die Gesellschaft auch gegen dich jetzt ins Boot. Ja? Mhm. Das ist letztlich Betrug an allen, die darunter leiden in der Corona-Zeit, dass es nicht genügend Menschen gibt, die sich impfen lassen. Ärzte und Ärztinnen, die sich den Wolf rödeln, Pflegerinnen und Pfleger, letztlich auch auf Patienten, die Operationen bekommen müssen, aber keine Intensivbetten haben können, weil sie anders belegt sind. Es ist ein klassischer, ganz großer Betrug und das fällt auf den Fußball zurück, ganz klar.
Schalten wir doch mal nach Bremen. Peter, wir reden weiter über dieses Thema und zwar mit dem Chefredakteur der Deichstube. Björn Knips ist uns zugeschaltet. Die Deichstube extrem gut informiert und ein Journalist, der auch seit Tagen nichts anderes tatsächlich bespricht, als eben über Markus Anfang und über die Szenarien. Erstmal moin nach Bremen.
Grüße in die Runde.
Ja, es ist tatsächlich ein Skandal, der Bremen erschüttert. Ich glaube, da übertreiben wir nicht. Nach wie vor so eine Art Schockstarre in der Hansestadt?
Doch, absolut. Vor allen Dingen, weil ja immer mehr Details bekannt werden und man schlägt einfach nur die Hände über den Kopf zusammen, weil man sagt, was soll jetzt alles noch kommen? Was hat der sich dabei gedacht? Und eine Sache, die ich vielleicht nochmal anmerken möchte zu den Aussagen in der Runde, darüber denken wir natürlich auch alle nach, aber es gibt noch einen Punkt, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wenn man so in die Mannschaft reinhört, dann ist da eine große Wut vorhanden. Denn der Trainer Markus Anfang hat ein Vertrauen missbraucht. Der wurde nämlich nicht mehr getestet, seitdem er seinen Impfstatus, nachgewiesen hat er ihn ja nicht. Er hat nur gesagt, er hätte ihn. Und damit ist er aus der Impfung rausgefallen und war dann auch immer in der Kabine. Und zwar
aus der Testung rausgefallen, ja, genau. Ja.
Aus der Testung rausgefallen. Er war dann ungetestet. Und ich meine, wer eine Kabine kennt, Peter Neururer, jetzt wissen wir, Olli Reck auch, die ist in München gar nicht so groß. Es gibt eine Sauna, man ist nah beieinander und da ist die Ansteckungsgefahr natürlich groß. Und die Spieler sind maßlos enttäuscht und auch richtig sauer auf den Trainer. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Öffentlichkeit.
Gibt es tatsächlich noch jemand, der ihn verteidigt oder ist mittlerweile die Meinung doch einhellig?
Nein, da verteidigt sich keiner mehr. Die Meinung ist einhellig. Man hält natürlich an diesem Konjunktiv fest, weil wir ja diese Unschuldsvermutung in Deutschland haben. Die ist auch gut, die ist auch wichtig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es müssen schon einige sich auf die Zunge beißen, um nicht deutliche Worte zu finden, weil das ist ein Vertrauensbruch gewesen ohnegleichen. Und normalerweise würden dann auch andere Worte fallen. Aber da will man natürlich der Staatsanwaltschaft und den ermittelnden Behörden nicht vorgreifen. Aber hier herrscht schon eine große Wut und Enttäuschung. Allerdings muss ich auch sagen, man weint ihm auch keine Tränen nach, weil Markus Anfang ist nicht der Trainer gewesen, der es hier geschafft hat, in ein paar Monaten einen Status zu erlangen, wo man sagen würde, oh, den lieben wir hier. Er war nicht sonderlich beliebt, er war auch nicht unbeliebt, er war so, er wurde als neutrale Person wahrgenommen, die hinkommt, die gute Arbeit machen möchte, die mit dem Club erfolgreich sein möchte, der aber nicht so sehr schon in diese Werder-Welt eingetaucht ist, wenig emotional, weil es gab einmal nach dem Heidenheim-Spiel so einen Moment, wo man dachte, ja, jetzt wird er vielleicht doch schon so ein bisschen grün-weiß, aber er hat doch immer ein bisschen Abstand genommen, diese Aussagen vom Wiederaufbau. Da war man immer ein bisschen enttäuscht, wenn man gesagt hat, Mensch, wir sind jetzt abgestiegen, wir haben 2 Jahre hier am Boden gelegen, kannst du uns nicht ein bisschen aufhelfen und ein bisschen Euphorie verbreiten? Das hat er nicht getan. Und es gab ja auch innerhalb der Mannschaft schon einige Probleme mit dem Trainer, die mochten ihn nicht alle.
Ja, man muss zu dieser Sache, hast du natürlich völlig recht mit der Impfpflicht, das gilt, das ist ein klares Gesetz innerhalb der DFL, dass sämtliche Ungeimpften 2-mal pro Woche getestet werden müssen. So, legst du jetzt den Impfausweis vor und sagst, ja, bin ich ja, dann bist du da raus. Das ist in der Tat letztlich eine Gefahr für die Mannschaft. Also er hat da auch alle beschissen.
Ja, ich wollte was zum sportlichen Bereich sagen. Das ist ja ein bisschen tief beiseite geschoben worden. Ne? Mhm. Man darf nicht vergessen, in Bezug auf die Beliebtheit, die er sich hätte erlangen können, hat er natürlich ein riesengroßes Problem gehabt. Werder Bremen hatte bis zum Ende der Transferperiode gar keine Mannschaft zusammen, von der sie wusste, dass da was zusammenwächst. Von daher fing die richtige Arbeit von Markus Anfang im Prinzip erst nach dem Transferschluss statt. Das zu seiner Entschuldigung. Aber jetzt muss man sich vorstellen, er hat eine Vorbereitung gemacht mit einer Mannschaft, die doch keine war. Dann ist es eine Mannschaft geworden, die hat er dann weiter übernehmen dürfen. Und jetzt gibt es auf einmal einen Abbruch. Jetzt gibt es wieder eine komplett neue Idee, möglicherweise mit einem neuen Trainer. Von daher hat die Mannschaft da Probleme mit, von einer Richtlinie, fußballphilosophischer Art, irgendwelchen Linien zu folgen. Es ist wieder eine abgerissen. Und von daher, die Bremer haben sich ja mehr oder weniger als Mannschaft gefunden und haben ordentlichen Fußball gespielt, in den letzten Wochen gespielt. Und jetzt gibt es wieder den Abbruch. Wer weiß, wer als Neuer kommt und so weiter. Von daher ist der sportliche Schaden mit Sicherheit im Augenblick noch gar nicht zu bemessen.
Wir reden auch natürlich gleich über die sportliche Weiterentwicklung, was das eben für Werder auch bedeutet für diese Saison. Aber Björn, vielleicht nochmal aus deiner Sicht, du hast angesprochen, die Mannschaft ist sehr, sehr enttäuscht. Gibt es bei euch irgendwelche Erkenntnisse, wo Markus Anfang sich derzeit aufhält und wie er jetzt hinter verschlossenen Türen über die Situation denkt? Seit Freitag hat er sich ja nicht mehr geäußert.
Nee, ich glaube, er ist abgetaucht, soweit wir erfahren haben. Er hat sich einen Rechtsanwalt genommen, der jetzt Aktenansicht beantragt hat. Und der wird dann entscheiden, ob Markus Anfang eine Stellungnahme abgibt oder nicht. Das weiß man nicht. Er kann das Verfahren abkürzen, indem er ein Geständnis ablegt. Dann kann er damit auch verhindern, dass es zur Anklage kommt und auch zur Gerichtsverhandlung. Dann gibt es so eine Strafe, die er dann annimmt, Geldstrafe oder vielleicht auch eine Bewährungsstrafe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich denke, auch darauf wird es hinauslaufen, weil er kann nicht daran interessiert sein, eine Gerichtsverhandlung zu haben, die für großes mediales Interesse sorgen wird. Und ich glaube auch nicht, dass er noch einen Joker in der Hinterhand hat, den er jetzt auf den Tisch legt, weil das hätte er schon längst getan, wenn er den denn hätte.
Genau, er musste den Impfpass ja abgeben. Es gab ja sogar die Hausdurchsuchung, die zumindest angedroht wurde. Er ist dann selber mit seinem Co-Trainer ja hingefahren, hat den Impfpass abgegeben. Aber da ist eh sozusagen ja auch nichts mehr dran zu ändern. Jetzt gucken wir mal auf den sportlichen Schaden. Wir haben schon eben das angedeutet. Ist das für Werder auch im Kampf um einen möglichen Aufstiegsplatz ein erneuter Riesenrückschritt?
Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt, weil auch bei allen Problemen, die ich vorhin angesprochen habe, man hatte jetzt das Gefühl, dass es sich zurechtgeruckelt hat. Die Mannschaft kam so ein bisschen in Fahrt. Niklas Füllkrug, der ja mit dem Trainer auch so seine Problemchen hatte, der startet auf einmal durch seit seiner Suspendierung. Das wirkte alles ein bisschen gefestigter. Und ja, man hat jetzt nach dem 2-1 in Nürnberg gedacht, jetzt wird gepunktet, bis zur Winterpause ist man da dran, dann eine ordentliche Vorbereitung und dann kann das was werden. Das muss einen Neustart geben. Allerdings glaube ich auch, das war so aus der Mannschaft auch zu hören, die haben so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität. Wenn die jetzt einen Trainer bekommen, der sie heiß machen kann, der auch viel über die Emotionen kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass da ein richtiger Ruck durchgeht. Und ich sage mal, personell, abgesehen vielleicht vom Mittelfeld, ist die Mannschaft eigentlich stark genug, um da oben um den Aufstieg mitspielen zu können.
Olli, du warst lange genug Spieler. Auch, er hat ja eben selber gesagt, die Mannschaft ist stinkesauer, fühlt sich so ein bisschen verraten. Kann denn daraus so eine jetzt erst recht Mentalität entstehen? Oder ist da, wirkt das noch wochenlang nach, was da jetzt passiert ist in den letzten 3 Tagen?
Ja, wollen wir hoffen, dass es nicht nachwirkt. Aber die Befürchtung ist groß, dass es nachwirken wird. Weil auch die Spieler reden untereinander, die quatschen. Man erzählt, was ist eigentlich vorgefallen, was war die Wochen vorher, was hat der Trainer uns eigentlich alles so erzählt. Ne? Das wirkt ja alles nach. Und jetzt kommt ein neuer Trainer, der muss diese Mannschaft wieder auffangen, wieder zu neuen Vertrauen geben. Ich glaube, dass dieser Schaden für Werder noch gar nicht abzusehen ist. Ne? Ich wünsche mir, dass es genauso eintrifft, dass man irgendwann wieder ins Rollen kommt, dass man vielleicht bis zum Dezember noch ein paar Punkte macht und dann in der Rückserie angreifen kann. Habe aber meine Befürchtung, dass es nicht passieren wird. In diesem Jahr.
Ja, das könnte schon ein entscheidender Rückschritt sein. Es ist ja eh alles unglaublich eng in dieser zweiten Liga. Reden wir mal über den möglichen Nachfolger. Zenkovic war jetzt am Wochenende drauf. Einer der Co-Trainer, der jetzt nicht mit Markus Anfang damals kam, sondern auch bei Florian Grofeld schon war. Er wird keine Dauerlösung sein. Das haben die Bremer oft genug gesagt. Björn, was sind deine Erkenntnisse? Läuft es alles auf Ole Werner, den Ex-Kieler Trainer, hinaus?
Ja, danach sieht es im Moment aus. Ole Werner ist der Top-Favorit. Werner informiert sich natürlich auch noch über andere Trainer. Das ist gar keine Frage. Das muss man auch tun. Für den Fall auch, dass es mit Ole Werner nicht klappt. Denn so ganz einfach ist es ja nicht. Der steht bei Kiel trotz seines Rücktritts immer noch unter Vertrag. Die Kieler spekulieren wohl so ein bisschen auf eine Ablösesumme, die sie da noch kassieren wollen. Und das ist wirklich ein kleines Problemchen, weil Werder ja gerade, wie wir schon gesprochen haben, für Markus Anfang 500.000 Euro überwiesen haben. Und jetzt wieder eine Ablösesumme zu bezahlen, das tut nicht nur finanziell weh. Das ist auch in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Aber ich denke, da wird es eine Lösung geben. Man kann ja auch sagen, passt auf, wenn wir Platz 3, 2, 1 erreichen, also den Aufstieg, dann zahlen wir halt ein Sümmchen, dann hat Werder ja auch ein bisschen Geld und in der Euphorie zahlt man ja auch ganz gerne Geld. Ich glaube, Ole Werner, der könnte es werden.
Tja, aber von Euphorie ist man in Bremen weit entfernt. Übrigens, die anderen Trainerkandidaten haben wir auch gerade auf Sport1.de und in der kostenlosen App zusammengefasst. Und dann ist es ja auch noch skurril. Jetzt spielen sie am Wochenende live bei Sport1 Kiel gegen Werder. Also irgendwie schon grotesk. Ab 19:30 dann live am Samstag auch bei uns. Glaubst du, das kann auch noch eine Rolle spielen im Werner-Poker, dass Kiel vielleicht sagt, Freunde, den geben wir vielleicht los, aber bestimmt nicht vor dem Samstag?
Nein, also das hat mit Sicherheit keine Rolle zu spielen. Denn ob er vorm Spiel, nach dem Spiel oder in der Halbzeit möglicherweise verpflichtet wird, hat keinen Einfluss auf das Spiel Kiel gegen Werder. Ist natürlich eine kuriose Geschichte, ausgerechnet der Ex-Verein, einer der Ex-Vereine von dem Trainer, der bei Werder Bremen jetzt zurückgetreten ist, spielt gegen den Verein, der einen sehr, sehr, sehr großen, interessanten Trainer für Werder Bremen im Augenblick wieder im Köcher hat, der noch Vertrag hat. Aber da rauszukommen aus dem Vertrag, das ist heutzutage so einfach. Denn ja. Kiel möchte ja auch das Geld sparen. Und Werner hat ja wirklich mit mehr Stil und Niveau, wie ich es in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt habe im Fußball, den Rücktritt angeboten. Und die werden ihm mit Sicherheit keine sogenannten Steine in den Weg legen. Da wird man sich schon einigen können. Also wenn es der Kandidat ist, den ich persönlich wirklich als sehr, sehr kompetenten Mann einschätze, das hat er auf jeden Fall in Kiel auch in der Krisenzeit gezeigt. Wenn das der interessante Mann wäre, dann wird es mit Sicherheit nicht an Finanzen liegen, dass das möglicherweise nicht hinhaut.
Also ich würde ein leichtes Fragezeichen dahinter machen, Björn. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Die Kieler, das ist ihr Trainer gewesen und jetzt Heimspiel in Kiel ohne Werner.
Es war ihr Trainer. Der Trainer ist zurückgetreten mit sehr, sehr viel Stil und Niveau nach einer tollen Zeit, die er hatte. Und er steht noch unter Vertrag und Kiel müsste dann nicht mehr weiter bezahlen. Da haben sie schon eine ganze Menge Geld mit gespart, keine Frage. Die werden nicht darüber hinaus noch eine Ablösesumme fordern. Wenn die Bremer Probleme haben, ich kann mit den Kielern noch verhandeln. Das Ding kriegt jeder vom Tisch.
Gut, wenn das Peter Neururer sagt, dann trauen wir uns kaum zu widersprechen. Björn, ein Personal ist auch noch spannend, und zwar die von Frank Baumann. Der hat auch noch einen Vertrag bis zum Sommer, wird seit Wochen immer wieder ja auch mit der Transferpolitik ja durchaus viel Kritik entgegengebracht. Wie wichtig und wie enttäuschend waren für ihn die Tage und wie wichtig wird jetzt seine Trainerentscheidung sein, die ja eigentlich sitzen muss? Ansonsten, glaube ich, hat er auch in Bremen massive Probleme. Wie siehst du da die Situation?
Ja, das ist schon ein bisschen verrückt. Das ist ja eigentlich seine letzte Patrone gewesen, diese Trainerverpflichtung, Markus Anfang. Er hat ja auch einen riesen Prozess daraus gemacht mit verschiedenen Punkten, bis er sich dann festgelegt hat, dass es dann Markus Anfang wird. Und dann ist das jetzt schiefgegangen. Aber große Vorwürfe macht man ihm dann nicht. Der Aufsichtsrat hat sich auch noch mal geäußert dazu und hat gesagt, nee, also da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Aber ich glaube, so unterschwellig ist das wieder so ein Punkt mehr. Es läuft einfach zu viel schief in Bremen. Da kann man jetzt nicht immer sagen, oh, da ist der schuld oder da ist der schuld, aber es bleibt dann doch an den Personen haften, die das Sagen haben, und das ist speziell natürlich im sportlichen Bereich Frank Baumann. Ja, Mitte Dezember, Ende Dezember will der Aufsichtsrat mit Frank Baumann sich zusammensetzen und dann eine Entscheidung fällen. Ich habe eher das Gefühl, dass es zu einer Trennung kommen könnte, aber sicher kann man sich ja nicht sein. Ich bin auch gespannt, ob Frank Baumann überhaupt noch weitermachen will. Zuletzt bei uns im Interview deutete er an, dass er sich natürlich hinterfragen muss, ob er hier noch erwünscht ist. Und wenn man sich so umhört, der Glaube daran, dass Frank Baumann das nochmal schafft, das in eine andere Richtung hier zu bekommen, der ist nicht allzu groß. Vielleicht kann das jetzt nochmal drehen, indem er wirklich die richtige Trainerentscheidung trifft und fällt und dann sofort Erfolg da ist. Aber das kann man natürlich auch nicht erwarten von einem neuen Mann sofort.
Björn, dir erstmal vielen Dank. Liebe Grüße nach Bremen für deine Expertise. Du beobachtest nach wie vor die wilden Tage an der Weser. Gesundheit, Peter. Gottes Willen. Alle getestet hier übrigens. Das ist an der Stelle auch noch mal. Und geimpft auch noch. Olli, die Einschätzung zu Frank Baumann, ihr kennt euch auch gut. Was würdest du ihm jetzt raten? Also nicht nur bei der Trainerwahl, sondern was seine eigene Personalie angeht. Ist er zu stark in der Kritik, auch durch den Abstieg, als dass er wirklich der Mann des Neuaufbaus in Bremen sein kann?
Man muss ja sagen, dieser Abstieg, der kam ja nicht von heute auf morgen. Der hat sich ja angedeutet bei Werder Bremen. Also es ging ja die letzten Jahre immer stetig etwas nach unten. Und dieser Abstieg war vorprogrammiert. Der kam so. Und jetzt geht es darum, die richtigen Entscheidungen. So eine Entscheidung wie jetzt. Er hat ja gedacht, er kann mit Markus Anfang jetzt neu starten, vielleicht um den Aufstieg mitspielen. Das bricht jetzt von einem auf den anderen Tag alles weg. Jetzt muss man erstmal diese Trainerpersonalie, die ja die wichtigste im ganzen Verein ist, genau so besetzen, dass alle zufrieden sind. Ne? Die Medien, die Fans, die Mannschaft, das Umfeld, der Aufsichtsrat, das muss ja genau passen. Der muss ja auch dahin passen als Typ, der Trainer, ohne einen Namen zu kommentieren. Also das ist garantiert keine einfache Situation. Und dass ihm das jetzt, diese Geschichte Markus Anfang, nochmal auf die Füße fallen wird, das kann passieren.
Aber jetzt wurde die Frage nicht wirklich beantwortet. Frank Baumann der Richtige?
Also eins muss man sagen. Frank Baumann kennt, ist einer der loyalsten Menschen, die ich kenne. Also der würde alles für Werder Bremen tun, um diesen Verein wieder in die erste Liga zu führen. Nur ist er noch bereit dazu, diesen Weg auch so zu gehen? Das kommt ja auch auf ihn drauf an. Ist er noch derjenige, die Frage war ja gerade eben auch so formuliert, der das nochmal schaffen will, von sich aus, diesen Antrieb hat, den Verein wieder in die erste Liga zu hieven? Das ist ein Mammutprojekt und keine einfache Aufgabe. HSV probiert seit 4 Jahren, packt es nicht. Ne? Also ich will nicht sagen, dass jetzt Werder Bremen auch 4 Jahre dafür brauchen muss. Aber schlussendlich wissen wir alle, die im Fußball unterwegs sind, einfach mal so aufzusteigen, das wird nicht funktionieren.
Tja, sagt einer, der es wissen muss und der über 300 Spiele für Werder Bremen auch gemacht hat. Wir kommen zu einem weiteren Skandal von diesem Spiel Werder Bremen gegen Schalke 04. Es lief die Nachspielzeit und dann gab es eine Elfmetersituation, die auch heute noch nachwirkt. Und wir gucken mal in die Originalbilder und den Kommentar rein.
Mit dem Ball beim Schuss gefallen. Nix was. Definitiv nicht.
Das, was hier heute passiert ist, boah, mir fehlen echt die Worte, muss ich sagen. Ich habe mir die Szene, ich weiß nicht wie oft, angeguckt. Es ist Handspiel vom Werder Bremen-Spieler. Danach lässt er sich fallen, weil er den Ball zu weit vorlegt.
Ja. Was geht er sich das angucken?
Ja, vielleicht muss irgendwas noch gewesen sein, als er sich den Ball mitnimmt. Das vielleicht unten, wir sehen das jetzt hier, dass unten was passiert.
Aber da ist kein Kontakt, der läuft ja noch weiter. Da, das ist... Also es ist für mich definitiv kein Elfmeter.
Frechheit schon, dass er den Herrn Stieler da noch rausschickt, dass er sich die Szene angucken soll. Und dass dann ein Elfmeter nochmal dabei rauskommt. Also das habe ich, wirklich, das habe ich noch nie erlebt.
Also...
Unglaublich. Also
bei aller Liebe bin ich fassungslos. Nochmal. Die Entscheidung lautete kein Elfmeter. Und dann meldet sich Köln und macht da draus einen Elfmeter. Mit Bildern, die das im Leben nicht belegen. Also für mich eine krasse Fehlentscheidung.
Und das war heute wirklich, das war zu viel. Das war viel zu viel und das war heute eine Frechheit. Der Elfmeter war heute eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe.
Erst wurde er suspendiert und jetzt trifft er für Werder zum 1:1 in der
letzten Minute der Nachspielzeit. Es ist aus meiner Sicht ein von den Schiedsrichtern geschenktes Tor, aber es ist eins.
Das war schon wild. Also ein geschenktes Tor, hat Markus Höhner, unser Kommentator, gesagt. Wie siehst du es?
Er hat es überragend gut kommentiert, finde ich. Ne? Mhm. Der VAR ist irgendwann mal installiert worden, nennen wir das mal so, um Fehlentscheidungen vorzubeugen. Diese VAR-Entscheidung hat dafür gesorgt, dass eine Fehlentscheidung produziert wird. Also das ist für mich ein Skandal. Ne? Bei zigfacher Betrachtung sämtlicher Bildschnitte, bei allen Abläufen, ist alles zu erkennen, aber kein Foulspiel des Schalker Spielers. Mhm. Es hätte normalerweise gelb geben können für den Bremer Spieler und darüber hinaus. Das Einzige, was man möglicherweise hätte wahrnehmen können, war ein Handspiel des Bremer Spielers. Das ist aber auch nicht unbedingt belegbar. Aber gut, das aber ist
dafür
kein...
gibt es ja keinen Elfmeter für Werder.
Das ist aber nicht belegbar. Aber wenn überhaupt ein Fehlverhalten, wenn überhaupt, dann erst ein Schwalbe, ja, was eine gelbe Karte nach sich gezogen hätte. Und vielleicht ein Handspiel. Aber keinesfalls irgendwie eine Handlung von Schalker Seite, die zu einem Elfmeter für Werder Bremen führen kann. Für mich ein absoluter Skandal, dass da in der Situation der VAR eingreift. Er muss weiterlaufen lassen, wie der Schiedsrichter das auch entschieden hat. Und damit diskreditiert er den Schiedsrichter auch. Dass der Schiedsrichter dann noch rausläuft, richtig, sich die Situation anguckt, auch richtig. Aber jetzt frage ich mich, was ist in den Herrn gefahren, der da auf Elfmeter entscheidet? Wenn ich Fehlverhalten von irgendwelchen Spielern im Spiel sehe, ja, die werden sanktioniert. Da muss ich sagen, diese Verhaltensweise, diese Überlegung, diese Handlungsweise, diese Entscheidungsfindung, A, VAR, B, Schiedsrichter, die muss dann gesperrt werden. Die haben in diesem Sport nichts zu suchen. Es ist eine Frechheit, solch eine Entscheidung zu treffen. Oder eben, wenn es keine Frechheit ist, müssen wir ja vorsichtig sein, heutzutage irgendwelchen Leuten was zu unterstellen, dann haben sie leider keine Kompetenz, solche Entscheidungen zu treffen. Absolut fehl am Platze, durchgefallen, Ende.
Tobi Stieler war der Hauptschiedsrichter, Christian Dingert, auch beides ja wirklich erfahrene Schiedsrichter, war der VAR. Und wir hören mal rein, was der Schalker Stürmer Marius Bülter gesagt hat. Das klingt ähnlich, wie du es gerade formuliert hast.
Man fühlt sich einfach verarscht. Also eigentlich kann man es gar nicht mit Worten beschreiben, wie man sowas, also wie man da einen Elfmeter geben kann. Es ist schwierig, da auch jetzt die richtigen Worte zu finden, weil man fühlt sich einfach verarscht. Also mir erklärt es einfach nicht, wenn man sich die Bilder anschaut, dass man da Elfmeter gibt. Also er muss ja bewusst das falsch gepfiffen haben. Also anders erklärt mir das nicht. Also ich erkenne ja gar nichts. Also er berührt ihn gar nicht. Deswegen, vielleicht wollte er uns bewusst verarschen. Ich weiß es nicht.
Das ist ein harter Vorwurf.
Ja, wenn man sich die Bilder anguckt. Also der berührt ihn ja nicht mal. Und wenn man, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Vielleicht sagt man auch was Falsches.
Tja, also bewusst verarscht ist natürlich wirklich starker Tobak, das wollen wir den Schiedsrichter nicht unterstellen, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Skandalurteil, was nicht nur Schalke geschadet hat, sondern wahrscheinlich auch dem VAR und dem Schiedsrichterwesen.
Also ich gehe an die ganze Sache jetzt mal mit ein bisschen weniger Schaum vom Mund ran als Peter und würde das gerne mal peu à peu aufbauen. Zunächst mal hat Tobi Stieler die richtige Entscheidung getroffen.
Genau,
kein Elfmeter. Dann gibt es die klare Anweisung, der Videoassistent greift nur ein bei klaren, offensichtlichen Fehlentscheidungen.
Punkt Nummer eins.
Wenn er in dieser Szene, Christian Dingert, der in Köln sitzt, warum auch immer der Meinung ist, es ist eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung, dann hat er sicherlich einen Fehler gemacht, aber dann muss er den Tobi Stieler Bescheid sagen. So, also im Nachhinein war der erste Fehler, dass er eingreift, weil es keine klare, offensichtliche Fehlentscheidung war. Und der zweite Fehler war, dass Tobias Stieler dann auf Elfmeter gepfiffen hat. Jetzt müssen wir aber auch mal, ich war selbst im Kölner Keller, habe mir das ein paar Mal angeguckt und ich ziehe eigentlich den Hut vor den Schiedsrichtern, die diesen Job haben. Ich wollte das nicht. Das ist massivster Druck da drauf. Da musst du, also das ist richtig heftige und harte Arbeit. Der Tobi Stieler bekommt dann im Stadion Bilder zugeliefert. Wir sehen die ja auch, wir haben das gesehen. Da kannst du natürlich als VAR den Schiedsrichter schon arg beeinflussen, ja, indem du nämlich die falschen Bilder raussuchst oder die Dynamik rausnimmst und immer nur mit Standbildern arbeitest. Und genau diese Standbilder hat der Tobi Stieler auch gesehen. So, es gab irgendwo einen minimalen Kontakt, aber das reicht natürlich nie für den Elfmeter. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Situation. Im Sommer werden wir uns erinnern an die Europameisterschaft. Da gab es das Halbfinale England gegen Dänemark. Verlängerung und Elfer für England. Dadurch kamen die ins Finale. Das war ein Elfmeter, den nie einer war. Zweikampf Jensen und Raheem Sterling. Das war eine Schwalbe, der fällt. Und der Videoassistent hat deshalb nicht eingegriffen, weil er der Meinung war, es ist keine klare, offensichtliche Fehlentscheidung. Daraus haben die deutschen Schiedsrichter eine Maxime abgeleitet. Und die kennt jeder. Die kennt Tobi Stiele und die kennt Christian Dingert. Das Kriterium ist nicht der Kontakt. Wenn ein Kontakt da ist, heißt das längst nicht Elfmeter. Entscheidend ist die Ursache. Sprich, ist dieser kleine Kontakt ursächlich für den Fall? Und da gibt es hier nur eine einzige Antwort. Never ever. So, deswegen war es eine Fehlentscheidung danach. Sie haben das Kriterium nicht beachtet und haben jetzt auch innerhalb ihres Verbandes, innerhalb der Elite-Schiedsrichter, ein Problem mit ihren unmittelbaren Vorgesetzten. Es wird sehr viel diskutiert.
Ich finde halt bei dieser Situation, wenn Tobias Stiele rausgebeten wird und soll sich die Situation nochmal angucken. Er geht raus, schaut sich die Situation zwei, dreimal an. Dann sage ich, wenn er sich die wirklich angeschaut hat, hat er ja gemacht, dann musst du doch sehen, dass da nichts ist. Da muss ich doch zurückgehen und sagen, sorry, das war kein Elfmeter.
Aber Olli, du hast genau die Bilder eben gesehen. Genau diese Bilder, das in diesem Splitscreen haben wir es gesehen. Es wurden nur fast nur Bilder verwendet, wo ein Standbild gezeigt wurde.
Okay,
du siehst, dass der Fuß
bei den Bildern siehst du, dass da keine aktive Bewegung ist gegen
irgendwas. Und das ist, und das ist der Fehler.
Wenn überhaupt eine Berührung. Aber in keiner Regel dieser Welt steht, dass eine Berührung im Fußball verboten ist. Ein Kontaktsportart.
Besonders
das ist ein Fehlverhalten, bitte?
Besonders, weil der Bremer ja auch noch weitergelaufen ist.
Das kommt noch dazu.
Mal abgesehen,
das Fehlverhalten, also da kann man diskutieren, Meinungen haben, überhaupt keine Frage. Aber wie du gerade richtigerweise sagst, besser formuliert als ich, nur bei einer krassen Fehlentscheidung greift der VAR ein.
Wenn er aber in der Meinung, in
dieser, ja, diese Sekunde Meinung, der was, Meinung, was machen ist, die da? Trinken die da, ich weiß nicht, welche Getränke
und essen
die
dabei?
Aber das haben die in
der Situation konzentriert und gut.
Ja, sehr konzentriert haben aber alle daneben geguckt. Denn wer solch eine Entscheidung treffen kann, solch eine Entscheidung als VAR, der muss irgendwas anderes gemacht haben im Zeitpunkt. Oder der
so, guck mal, hier links die Bilder, genau ja, die sieht der Stiele. Ja, das steht, ja, das Bild. Ja, das ist natürlich ein falscher Bildausschnitt.
Aha. So, wenn ja, aber den richtigen kannst du auch nicht sehen, weil das ist keine Berührung, die zum Elfmeter führen kann.
Ich bin doch völlig bei dir,
ja, das ist ein
Fehler. Zumal der Assalé vorher noch den Ball mit der Hand
nimmt. Möglicherweise also, mit
der Hand. Eigentlich musste es da schon abpfeifen,
genau,
und Freistoß Schalke pfeifen.
Ganz richtig. Interessant war auch, ja, sowohl Stiele als auch Dingert haben sich nicht geäußert bislang dazu, was auch immer, finde ich, ein bisschen schade ist. Aber dafür hat der DFB gestern eine Stellungnahme veröffentlicht. Also die sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichterinnen beim DFB. Es stellt sich die Frage, in welcher Intensität es in diesem Ablauf einen Kontakt zwischen dem Schalke Abwehrspieler und dem Bremer Angreifer gegeben hat. Die TV-Bilder bringen hier keine Evidenz, die es erfordert, dass es klar und offensichtlich falsch war, dass es in dieser Situation keinen Strafstoß gegeben hat. Eine Intervention des VAR war hier nicht angemessen. Klingt alles sehr blumig, heißt aber auch, okay, wir geben es zu, das war großer Mist.
Genau. Ja, das ganze Wochenende ist mit großem Mist versehen worden. Wenn ich sehe, was da andere Liga, keine Frage, aber man darf ja auch mal auf die erste Liga gucken, was da in Leverkusen passiert ist, mit Bildern, die man gesehen hat, als der Schiedsrichter auch nicht gepfiffen hat, mhm, und dass man der VAR gesagt hat, ihr guckt euch das mal an, was Jonathan Tah mit dem Angreifer vom VfL Bochum macht. Das hat man dann auch wieder komplett vergessen und hat letztendlich dann nicht mehr nochmal aufgesprochen.
Trotzdem möchte ich an dieser
Peter... Es war ein Wochenende, was absolut katastrophal war in der Darstellung, Zusammenarbeit, VAR
widerspreche ich dir, weil grundsätzlich halte ich die Arbeit der deutschen Schiedsrichter, gerade was diese Themen und die Fehlerhäufigkeit anbetrifft, für eine sehr, sehr gute.
Ich habe gesagt, heute an diesem Wochenende hat man gesehen, an diesem
Wochenende. Und das Paradebeispiel, um dich zu widerlegen, haben wir bei HSV gegen Jan Regensburg gehabt, wo eben ein Elfmeter nicht gegeben wird. Und der VAR greift an und sagt, guck dir das an. Und daraufhin ist dieses Ding korrigiert worden. Durch den Eingriff des
VAR. Okay, aber wir haben noch zwei Beispiele, also eklatante. Und
das war auch der Robert Hoffmann,
das auch ein hervorragender. Beim VfL Bochum gegen den Leverkusen rede ich nicht von dem Foulspiel. Interpretationssache, von dem Faktum. Klares Faktum, gar klar gesehen. Ein klares Foulspiel, was Jonathan Tah nach dem Spiel übrigens auch zugegeben hat. Was nicht gegeben wurde, nicht reglementiert wurde. Und über dieses Thema brauchen wir nicht zu reden. Also ja, nochmal, ich wiederhole
mich. Klarer Fehler.
Wer da an diesem Wochenende, haben wir zwei eklatante Beispiele gesehen, dass die in diesem Fall, die wir gesehen haben, Bochum und eben auch Schalke 04, dass da die Zusammenarbeit zwischen VAR und Schiedsrichter katastrophal war.
Trotzdem kannst du den Christian Dingert und den Tobi Stieler nicht verdammen, weil das sind gute Schiedsrichter,
die nicht zuletzt... Wer solche Fehler macht, muss der andere Sportart sich aussuchen. Jeder wird mal gesperrt, da muss er eben drei Wochen mal Pause machen, überlegen, was er da gesehen
hat. Du hast mit Sicherheit auch schon schön
bist
eingewechselt.
Ich bin auch schon mal rausgeflogen.
Keine so Frage. Ist es.
Ja. Bei nicht erbrachter Leistung hat man in der Liga nichts zu suchen. Ich will nicht sagen, dass es schlechte Schiedsrichter sind, um Gottes Willen. Aber sie haben allesamt, die da gesessen haben, eklatante Fehler gemacht und die müssen sanktioniert werden. Was sagt denn der Trainer von Schalke 04, der gestern das dritte Spiel hintereinander nicht gewonnen hat und möglicherweise beurlaubt wird?
Wenn zum Schalke Beispiel. Am Ende 2 Punkte fehlen, dann haben wir...
Oder wenn Schalke nur 4 Punkte fehlen. Oder Werder Bremen möglicherweise dadurch...
Ich glaube, Peter Adi will was.
Na, Peter ist ja total on fire und ich will ihn auch nicht bremsen. Es war ja eh das Wochenende der großen Emotionen. Und wir wollen auch gleich drüber reden. Nicht nur über die Szene beim HSV, sondern auch über die Entwicklung des HSV. Aber wir gucken auch nach Darmstadt. Denn gleich wird uns der Tabellenführer-Trainer, ja, Thorsten Lieberknecht, live zugeschaltet sein. Das ist nochmal die Szene beim HSV. Der hat sich freigeschossen mit einem 4-1 gegen Regensburg. Sani Kittel hat den Elfmeter, über den wir eben gerade schon andeutungsweise gesprochen haben, verwandelt. Und wir gucken, wie erwähnt, nach Darmstadt. Denn was da passiert, das ist wirklich ein kleines Fußballmärchen. Die Emotionen gehen gleich weiter im Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga. Vorher haben Sie die Chance auf 100.000 Euro. Das Ganze ist relativ einfach. Rufen Sie an unter der 01379 800 800 oder schicken Sie eine SMS mit Ball an die 99699. Und dann 100.000 Euro, wäre schönes Weihnachtsgeld. Viel Glück.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga, nach einem sehr, sehr wilden Wochenende. Und wir arbeiten das Ganze jetzt sportlich auf und gucken erstmal auf die Tabelle aktuell. Und da wird schon klar, meine Güte, ist das spannend da ganz oben, was den Aufstiegskampf angeht. Und das Ganze ja kurz vor Ende der Hinrunde. Also das ist die aktuelle Tabelle. Darmstadt ist vorne, ein Spiel mehr, muss man sagen, als St. Pauli. Die spielen ja am Mittwoch noch gegen Sandhausen, das Nachholspiel. Paderborn ist Dritter, Regensburg Vierter, Nürnberg Fünfter. Dann der HSV, dann Schalke und auch Werder kommt kurz dahinter. Es sind 3 Punkte zwischen Platz 7 und Platz 1. Und wir reden mal über den aktuellen Tabellenführer. Darmstadt 98, gruselig gestartet in die Saison, Niederlagen, Pokal aus und was dann passiert ist, ist ein Märchen, das auch mit 2 Akteuren zu tun hat, die offensiv momentan die ganze Liga begeistern.
Sie spielen derzeit so aufregend, diese Lilien, dass selbst der Gegner in Schwärmen gerät.
Heute waren sie verdammt gut. Mir persönlich am besten an der Mannschaft gefällt, ist die Energie, die einfach in der Gruppe drinsteckt. Ja, man sieht das, dass sie eine wahnsinnige Wucht entwickeln können. Wir haben natürlich auch vorne 2 Prellböcke drin, die sehr, sehr schwer zu verteidigen sind.
Der eine dieser Prellböcke, Luca Pfeiffer, Doppeltorschütze beim Topspiel gegen St. Pauli. Der andere hört auf den Namen Philipp Tietz, einmal am Samstag erfolgreich. Das Bemerkenswerte an diesem Sturmduo sind die Zahlen. Beide stehen sie bei 11 Saisontoren nach 14 Spieltagen. Noch nie in der Zweitliga-Historie hatten zu diesem Zeitpunkt 2 Spieler eines Teams eine derartige Torausbeute. Pfeiffer und Tietz sind damit sogar treffsicherer als das bisher erfolgreichste Bundesliga-Duo aller Zeiten. Die beiden Wolfsburger Edin Dzeko und Grafitsch stehen 2008-2009 nach 14 Spieltagen zusammengenommen bei nur 16 Toren. Nach 34 Spieltagen sind es aber 54. Ob Tietz und Pfeiffer dahin kommen, schwierig. Dennoch sind die beiden Stürmer einer der Hauptgründe, wieso Darmstadt derzeit auf Platz 1 steht.
Wir wissen schon, dass wir jetzt gegen Top-Teams herausragende Siege eingefahren haben.
Trotzdem, abheben ist nicht angesagt.
Bleibt dabei, die Tabelle macht Sinn. Aus unserer Sicht immer von rechts nach links zu lesen, nicht von links nach rechts. Und eben diese Punkte zu haben in einer extrem ausgeglichenen, schwierigen Liga.
In der Darmstadt gerade definitiv die Mannschaft der Stunde ist. Von der Konkurrenz werden sie mittlerweile auch als Spitzenteam wahrgenommen.
Wenn man da stabil und zuverlässig seine Punkte einfährt, und das traue ich den Darmstädtern allemal zu, dann kann man auch bis zum Ende oben dabei bleiben.
Sie spielen derzeit so aufregend, diese Lilien, dass selbst der Gegner in Schwärmen gerät. Ein Sturmduo wie Tietz und Pfeiffer hätte aber sicherlich auch jeder Trainer gerne in seinem Kader.
Definitiv, aber nur ein Trainer hat die beiden derzeit im Kader mit so einer Offensivpower. Das ist Thorsten Lieberknecht und ich hoffe, die Leitung steht jetzt nach Darmstadt. Dann ist uns der Erfolgstrainer zugeschaltet. Schönen guten Abend, Thorsten Lieberknecht. Ich hoffe, Sie können uns hören.
Ja, jetzt, Gott sei Dank. Schönen guten Abend in die Runde. Hallo zusammen.
Sehr gut, wir freuen uns und tatsächlich wollen wir reden über dieses Phänomen, das wirklich ja begeistert und das, glaube ich, kaum einer erwartet hat. Oder haben Sie gedacht, dass nach 14 Spieltagen Sie Tabellenführer der zweiten Bundesliga sind?
Nein, das wäre zu vermessen. Fakt war einfach, dass wir einen schwierigen Start hatten, eine große Herausforderung zu meistern hatten. Eben, ihr hattet ja auch schon das Thema Corona, das ist ja ein weltweites Thema. Das hat bei uns eben am Anfang zugeschlagen, deswegen mussten wir uns erstmal da rausarbeiten. Aber wir haben was ich glaube uns gut getan hat. Wir haben extrem viel Ruhe bewahrt in der Mannschaft, sind wir positiv geblieben und vor allen Dingen auch der Club hat Ruhe bewahrt und hat uns da mit den Fans zusammen wahnsinnig unterstützt, damit wir dann mit dem ersten Öffner gegen Ingolstadt zu Hause mit dem 6-1 und kann der Sieg so ja letztendlich in die Spur dann zurückgefunden haben, wobei wir dann auch immer zwischendrin ja auch das eine oder andere Ergebnis hatten, wo wir in Heidenheim oder Rostock dann auch verloren haben. Aber die Mannschaft hat eben ein gutes Gefühl entwickelt und vor allen Dingen einen sehr, sehr guten Spirit entwickelt, gerade was den Teamgeist angeht.
Und trotzdem, Sie haben jetzt Schalke geschlagen, Sie haben St. Pauli geschlagen und man hört trotzdem aus Darmstadt, wir haben jetzt 26 Punkte, es fehlen noch 14 bis zu 40 Punkten. Da gähnt der gemeine Fußballfan und denkt sich, Mensch, die sollen doch froh sein, dass sie so eine Euphorie haben. Wollen Sie die bewusst erstmal nicht schüren?
Nein, gar nicht. Ich hoffe, dass man mir da einfach auch glaubt, auch unseren Verantwortlichen glaubt, dass wir tatsächlich auch gar nicht so spüren, dass es euphorisch bei uns zugeht, sondern dass es eher da... Ja, dass wir das Gefühl haben, wir haben einen großen Spaß, große Freude an dem Moment, so wie es sich momentan gerade anfühlt, dass du eben am Wochenende Spiele gewinnst, deinen Fans was zurückgibst in dieser komischen Zeit, dass die Leute Spaß finden eben und sich identifizieren können mit dem, was wir auf dem Platz zeigen. Und nach dem Spiel jetzt zu Hause gegen St. Pauli bin ich auch bei uns da über den Parkplatz gelaufen und dann war ein paar Fans unterwegs, die natürlich schon das eine oder andere Bierchen in sich hatten, aber letztendlich steckt ja auch viel Wahrheit drin. Fakt ist, sie haben gesagt, was am meisten eben ihnen gefällt, ist, dass sie spüren, dass eine Mannschaft auf dem Platz ist. Und das ist ein großes Kompliment, was du als Trainer bekommen kannst.
Und trotzdem, wenn man sich bei den Fans umhört, dürfen die träumen und sagen sie, Mensch, in der Liga, wir haben es ja gerade beim Blick auf die Tabelle gesehen, das ist so furchtbar eng, vielleicht ziehen wir den Joker. Und es gab ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, schon mal dieses Darmstädter-Märchen bis in die Bundesliga. Utopisch oder doch auch von Ihnen ein Traum?
Es ging ja jetzt um die Fans, dass sie träumen dürfen, ja Fakt. Das können wir ja gar nicht verbieten. Wäre manchmal interessant zu wissen, was sie denn da auch tatsächlich träumen. Nein, es ist einfach, nochmal, ihr habt es ja gerade eben gesagt, die Tabelle ist sehr eng, die Liga mit den Namen, ich glaube, es gibt andere Clubs, die sich eben wirklich darum kümmern sollten, wie steigen sie tatsächlich auf. Ja, wir haben Schalke gesprochen, wir haben Werder Bremen gesprochen. Wir haben aber auch bei uns, das vergisst man so gern, wir haben zwar in der letzten Saison eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, aber letztendlich ab dem 20. Spieltag, beziehungsweise bis zum 20. Spieltag, hat Darmstadt 98 auch im Abschiedskampf tief drin gesteckt. Und deswegen ist es für uns halt so, dass wir, ich mag das Wort demütig nicht, aber dass wir wirklich eine gute Bodenständigkeit haben, den Leuten das zu vermitteln, wir aber auch in der Truppe selbst auch so dieses Gefühl haben, hey, den Spieltag können wir mal kurz genießen, dann schaust du wieder, wie sieht der nächste Spieltag aus, jetzt kommt Erzgebirge Aue, beziehungsweise wir müssen ins Erzgebirge fahren, das ist gefühlt eben halt auch ein totales Brett. In den letzten Wochen war es immer so, du gewinnst gegen Schalke und dann weißt du, nächstes Spiel ist St. Pauli-Tabelle. Da bist du relativ schnell nüchtern und ruhig wieder. Aber das Entscheidende ist, dass die Truppe selbst halt auch immer dieses Gefühl hat, dieses Gefühl des Sieges, dass man den mal kurz genießen kann. Aber ein Merkmal dieser Mannschaft ist es einfach, sich schnell wieder auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das ist eben der nächste Spieltag. Aber träumen können viele. Wir wissen allerdings halt auch, dass jeder Spieltag wirklich in dieser Liga von einer hohen Qualität vorbereitet werden muss und dann am Spieltag auch gespielt werden muss.
Gut, das ist ja selbstverständlich. Aber Martin, du kennst die Darmstädter Verhältnisse auch sehr, sehr gut. Kennst auch Thorsten Lieberknecht seit vielen Jahren. Was ist denen zuzutrauen da?
Ich glaube, eine ganze Menge ist Thorsten und seiner Mannschaft zuzutrauen. Ich habe dieses letzte Märchen, dieses Wunder intensivst miterlebt.
Von der dritten in die erste Liga?
Von der dritten, eigentlich ja von der vierten Liga. Mhm. Ich war bei diesem Spiel damals dabei, als sie abgestiegen sind gegen die Stuttgarter Kickers. Sind nur deshalb damals in der dritten Liga geblieben, weil Kickers Offenbach die Lizenz nicht bekommen hat. Und was dann passiert in Darmstadt, Dirk Schuster hatte da eine Mannschaft zusammen und da werden zwei Jungs von Thorsten Lieberknecht noch ganz viel drüber erzählen können. Die sind nämlich heute noch dabei. Das ist Tobi Kemper und Fabian Holland. Das war eine unfassbare Team- und Mentalitätsgeschichte.
Aber ist das vergleichbar mit heute?
Absolut, weil wenn du diese Spiele siehst von Darmstadt 98, die Heimspiele, so kleine Dinge, die finde ich immer total geil. Wenn die Innenverteidiger, der Eicherwood in der Pfeife, wenn die sich anfeuern wie die Irren, wenn die sich bei jedem noch so bescheuerten Zweikampf irgendwo, den sie gewinnen, abklatschen und die ganze Masse kommt, das Publikum kommt. Die Leute haben das noch im Gespür und der Funke springt über. Guck dir die Bilder an, haben wir eben gesehen, nach Spielende, Fabian Holland mit dem kleinen Kind, die kommen alle mit ihren Kindern auf den Platz. Da geht kein Zuschauer nach Hause. Da ist ein ganz, ganz besonderes Flair und das nehmen die Jungs mit. Und der Thorsten hat so eine feine Klinge, ein so gutes Verständnis, was er damals in seinem Traditionsverein Braunschweig, da lief es ja ganz ähnlich, von ganz oben, unten nach oben durchgekommen. Das hat er gelernt. Der weiß ganz genau, wie es geht. Der lässt die Jungs zu Hause laufen und die nehmen einfach die Leute mit. Das ist geil. Also
wichtiger Punkt, glaube ich. Der Thorsten hat jetzt in Braunschweig schon mal gezeigt, wie es funktionieren kann. Auch damals hat man nie mit denen gerechnet und hat es dann bis zum Ende durchgezogen und aufgestiegen bis in die Bundesliga. Und auch jetzt habe ich das Gefühl, hat letzte Woche das Spiel auf Schalke gesehen, das ist eine richtige Euphorie in dieser Mannschaft. Die wollen dieses Spiel gewinnen, die haben einen Spirit in dieser Mannschaft, das spürt man und das ist Arbeit Thorsten Lieberknecht.
Ja, jetzt gibt es gleich den verbalen Ritterschlag vielleicht vom Trainerguru Peter Neururer, aber vorher gucken wir mal in das 1:0 mit rein. Also eines von 4 Toren gegen den damaligen Tabellenführer St. Pauli. Es war eine erste Halbzeit wie im Rausch. Natürlich ist das auch das Werk dieser Spieler, über die wir gleich noch reden wollen. Aber Peter, was ist deine Meinung? Wie viel Handschrift von Thorsten Lieberknecht ist da? Nachfolger ja von Markus Anfang, ist ja erst im Sommer gekommen.
Das ist nicht nur eine kleine Schrift, das ist ein ganzes Buch, was wir da rauslesen können. Man darf nicht vergessen, bei der Gesamtentwicklung, die natürlich unglaublich nach oben geht, die positiv ist, gleich bleiben mit einem Schaffen eines neuen Stadions. Das wächst so auf einer Linie. Hat Thorsten eine Mannschaft zusammengestellt, bei der jeder der sogenannten oder auch Fachleute, ich gehörte auch dazu, bin ich ganz ehrlich gesagt, habe, um Gottes Willen, die geben gerade mit der Mannschaft, die lange, wie Thorsten sagte, gegen den Abstieg gespielt haben, die letzten Spielen haben sie das dann wieder gedreht, die gehen den Torjäger Nummer 1 ab, können den Torjäger Dosen, nicht halten, ja. Dosen ab. Und was haben sie gemacht? Ohne jegliche Schmerzen, ohne irgendwelche Beunruhigung, sensationell ruhig, ein Sturmtor installiert, was in der zweiten Liga seinesgleichen sucht. Und die gesamte Mannschaft hat eine Struktur. Die beiden, die übergeblieben sind, wie du sagtest, Kempe und Holland, der auf der linken Seite mittlerweile die Kapitänsbinde, glaube ich, trägt, ja. Die haben Führungsrollen übernommen. Sie hatten die damals schon, sind reingewachsen und führen die Mannschaft in Verbindung ja, mit der Handschrift oder nee, mit dem Gesamtwerk Thorsten Lieberknecht. Dem ja. Buch, quasi dem Buch, dem Aufstiegsbuch, hoffe ich mal, dass es so enden wird. Ich habe mich überrascht gezeigt beim Spiel, Thorsten, haben wir uns zuletzt mal gesehen, auf Schalke. Auf Schalke, als ich auch für Sport 1 unterwegs sein durfte. Und da war ich überrascht über die Art und Weise, wie dominant Darmstadt gespielt hat bei einem vermeintlichen Aufstiegskandidaten. Mhm. Und damals, Thorsten, musste ich dich mehr oder weniger schon unter Druck setzen und sagen, da haben wir einen Aufstiegskandidaten gesehen. Ja, wobei ich das auch zu St. Pauli gesagt habe. Bei allen anderen liege ich im Augenblick ganz weit da hinten. Aber Thorsten, dir traue ich mit deiner Truppe zu. Überragend, was da abläuft.
Ja, tatsächlich eben diese zwei Stürmer da vorne, die also jetzt ja, sagen wir mal so, der Weltöffentlichkeit vorher noch nicht der ganz große Name war. Gerade in diesem Zusammenspiel sind Sie selber überrascht, was das für ein Glücksgriff ist. Wir schauen in weitere Tore rein, zum Beispiel von Luca Pfeiffer, das 3-0. Beide harmonieren nahezu perfekt. Ist dem so?
Ja, das ist definitiv so. Die verstehen sich nicht nur auf dem Platz sensationell gut, sondern auch außerhalb des Platzes, wie die ganze Mannschaft eben halt auch. Also wir sprechen oft über Taktik, wir sprechen oft über Systeme und deswegen war es so für mich so mit einem breiten Grinsen habe ich vor 2 Wochen ein Interview von Hermann Gerland gelesen, hat gesagt, heute spielen wir 4-4-2 gegen 4-4-2 Raute und 4-2-3-1 gegen 3-4-3. Früher haben wir 11 gegen 11 gespielt. Und das verkörpert diese Mannschaft einfach. Die kommen gern ins Training, die trainieren gern, die sitzen gern zusammen, die sitzen sehr lange zusammen beim Abendessen, so dass ich manchmal immer denke, hey Jungs, wann wollt ihr jetzt mal ins Bett gehen? Ich möchte jetzt auch mal hochgehen. Also das ist wirklich eine Truppe, die sich gefunden hat und mit den beiden da vorne drin, die allerdings halt auch, das muss man auch sagen, profitieren von vielen Jungs drumherum auch, ja. Also die Tatsache ist, dass wir jetzt ein Braden Menu, das Tore schießen langsam beibringen, Matthias Honsack, Tobi Kembe, der jetzt als zentraler Mittelfeldspieler, als Sechser hochverantwortungsvoll eben seinen Job macht, der die Tore eben halt auch vorbereitet, man hat es jetzt gerade gesehen, die profitieren echt viel davon, dass alles, was drumherum ist, eben halt auch eine gute Struktur hat. Aber das Entscheidende ist wirklich, sie haben eine Energie, die sie auf den Platz bringen, die sie sich im Training holen und vor allen Dingen dort ist es auch, ja, das merkst du halt auch, sind viele Spieler halt auch mit dabei, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr im Fokus sind, die sogenannte zweite Reihe, wo es bei mir gar nicht so sehr geht, aber auch die Jungs halten halt gerade im Training und das war am Anfang so, ja, als viele da in der Corona-Situation weg waren, haben wir viele Jungs gehabt aus der A-Jugend, wo wir auch einen Clemens Riedel gefunden haben, dann der fantastisch gespielt hatte, halten viele Jungs eben das Trainingsniveau extrem hoch und das hat sich auch peu à peu gesteigert, aber ja. Luca und Philipp Tietz sind zwei Jungs, die wirklich auch, also ich sag das immer, das hört sich immer so komisch an, aber die würden wahrscheinlich auch eine Kreisliga B am Wochenende dann auch gern spielen und hätten dort auch Bock. Das sind einfach Fußballer durch und durch, wie sie ich auch schon lange nicht mehr so kennengelernt habe, beziehungsweise in diesem Profigeschäft, wo ich schon lange nicht mehr so ein Gefühl habe von zwei Jungs, die wirklich diesen Platz einfach noch riechen. Ja.
Ja, Philipp Tietz übrigens hat das perfekte Wochenende, ist gerade noch Papa geworden auch. Also es läuft tatsächlich auf allen Ebenen momentan und auch für Sie persönlich, wenn wir hier das Bild sehen, also es hat auch da gepasst, wir gratulieren und ist Papi geworden einer gesunden Tochter und das ist doch auch schön. Und trotzdem für Sie persönlich, Thorsten Lieberknecht, sind das auch Glücksmonate in Ihrer eigenen Karriere, wo Sie denken, ich bin genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit?
So hat sich das von Anfang an angefühlt, deswegen wollte ich auch unbedingt zu Darmstadt 98. Auch ich habe natürlich, wir haben über meine Höhen gesprochen, Aufstiege, viele Aufstiegskämpfe, auch mit Eintracht Braunschweig, Relegationsspiel gegen VfL Wolfsburg mit 66 Punkten in der zweiten Liga, damals nicht aufgestiegen. Aber ich habe auch Dellen in meiner Trainerkarriere eben hinter mich bringen müssen, ja, ob das eben dann der Abstieg mit Eintracht Braunschweig war, wieder zurück in die dritte Liga oder eben halt eine schwierige Zeit hier beim MSV Duisburg. Aber diese Dellen haben mich sehr stark gemacht, haben mich auch über viele Dinge mal nachdenken lassen und deswegen war das jetzt so für mich, hey, wenn die Chance kommt, ein Zweitligist wie Darmstadt 98, von der Stadtgröße, von der Clubgröße, von dem Gefühl, wie sich der Club, wie sich die Fans einfach auch zeigen, wenn die Chance kommen würde, würde ich es unheimlich gerne machen. Und ich glaube, das haben die Leute schnell gemerkt, dass ich so ein Club, wie es die Lilien eben halt auch sind, dass ich den sehr schnell aufsauge und mich da wirklich, ich darf nicht überstrapazieren, aber ich glaube schon, ich kann das selbstbewusst sagen, ich bin jemand, der sich extrem schnell identifizieren kann mit vielen Dingen. Das haben die Leute gemerkt und trotzdem ja, lernt man sich ja auch mit der Zeit erstmal kennen. Und ich glaube, die Verantwortlichen haben mich dann jetzt eben in dieser Zeit auch kennengelernt, dass ich auch in der schwierigen Zeit Ruhe bewahre und trotzdem eben halt auch mein Ding durchziehe. Und deshalb, das ist natürlich, wir sprechen jetzt viel über mich, aber es gibt ein Trainerteam, Martin Gross hat es gesagt, vorhin, Martin hat es gesagt, Tobi Kempe, Fabi Holland, aber auch Dimo Wache war damals mit dabei, der Torwarttrainer bei mir ist. Carsten Wehmann dürfen wir nicht vergessen, der eben halt auch mitwirkt, ja, dass so eine Mannschaft eben halt auch zusammengestellt wird. Also es gibt viele Leute, Tom Eilers, der Denker im Hintergrund mit vielen schwierigen Fragen, aber oft eben punktgenaue Fragen, die einen nachdenken lassen. Präsidium, muss ich sagen, was sich sehr gut mit einbringt, ja.
Thorsten Lieberknecht,
ja, ganz kurz. Das passt momentan einfach alles. Also, ich schwärme hier, obwohl es eigentlich gar nicht meine Zeit ist hier. Mal schlafe ich schon.
Ja, das hat er uns vorher auch gesagt. Normalerweise in der Überzeit schläft er längst. Aber ganz kurze Antwort vielleicht noch. Aber in Ihnen schlummert schon der Traum, auch nochmal Bundesliga-Trainer zu werden.
Ja, das hört sich immer so komisch an, aber ich möchte andere Werte verkörpern als Trainer. Für mich geht es einfach darum, dass ich da, wo ich bin, das hätte ich auch sehr gerne beim MSV Duisburg gemacht, aber es hat dann eben nicht so gepasst, wie mir das vorgestellt ist. Ich möchte eigentlich so lange wie möglich in einem Club arbeiten und das ist für mich das größte Glücksgefühl, wenn ich das machen kann, dann wissen wir, dass es eben gut gelaufen ist. Und trotzdem, ich bin jetzt auch so 15 Jahre da dabei und ich brauche mich nicht vor vielen oder ich brauche mich nicht immer vor anderen zu verstecken. Ich glaube, dass ich schon nachgewiesen habe, dass ich auch jemand bin, der irgendwo auch einen Plan hat. Aber ich verkörpere eben halt auch vielleicht noch so ein bisschen was anderes eben halt, dass ich einen Club mit seiner Stadt eben halt auch bewegen möchte. Und das ist das, was mich antreibt.
Ja. wirklich großartig. Wir sagen tausend Dank, nicht nur für die Zeit, sondern gerne noch weitergucken, denn wir haben gleich noch spannende Themen auch, unter anderem den HSV. Wir reden über Simon Terodde und wir reden auch über die Kuriositäten. Aber Darmstadt ist eine der Erfolgsgeschichten. Thorsten Lieberknecht, lieben Gruß aus der Runde und Ihnen einen schönen Abend und wir sind gleich zurück. Oh, jetzt, ja?
Kurz reingrätschen, weil Martin Quast ja groß angekündigt hat, dass ich wegen ihm Skifahren gelernt habe. Also es ist mittlerweile, ich hab das so gut gelernt, dass ich heute noch mit Kinderskier da die Hänge runterfahre. Also Martin, danke da.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Ja, okay, haben wir das auch geklärt. Also, für Sie die Chance, auch ein Sieger zu sein beim Gewinnspiel. Und gleich sind wir zurück. Liebe Grüße nach Darmstadt. Gleich geht's weiter im Maschinensucher-Doppelpass. Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga. Wir reden mit Peter Neururer, mit Oliver Reck und mit Martin Quast über viele Themen. Wir haben das Thema Markus Anfang schon beackert. Auch dann die Personalie Thorsten Lieberknecht, der uns gerade aus Darmstadt zugeschaltet war. Und jetzt reden wir über den HSV. Der hat 4:1 gewonnen gegen Regensburg. Starke Leistung. Man ist aktuell auf Platz 6. Eine Niederlage, viele Unentschieden, aber trotzdem, man ist in Schlagdistanz. Ist Hamburg quasi durch diesen Sieg gegen, ja, man muss ja sagen, eine Spitzenmannschaft, die Regensburg bislang auf jeden Fall ist, ist der Knoten geplatzt?
Sie sind auf dem richtigen Wege, mit Sicherheit. Man findet eine Ordnung, die attraktiven Fußball zulässt. Attraktiv wurde am Anfang auch gespielt, aber da sah es teilweise aus, losgelöst von der Anfangs-Euphorie, die losgetreten wurde durch den Sieg gegen Schalke 04 im ersten Spiel. Sah klein wenig ungeordnet aus, das Spiel, aber jetzt im Augenblick sind Strukturen drin und diese Strukturen bringen natürlich auch Tore. Nach vorne attraktiv gespielt hat man immer, aber die Ordnung nach hinten passte nicht so gut. Da hat man die Balance gefunden und auf dem Weg, auf dem man sich im Augenblick bewegt, dürfte der HSV wieder positiv in die fußballerische Zukunft blicken.
Ja, das ist aber sehr gewählt ausgedrückt. Und wir gucken mal in das 1:0 rein, als der HSV tatsächlich sehr früh auch schon gezeigt hat, dass an diesem Samstag vieles läuft. Das war nach einer halben Stunde. Oliver Reck, das ist, glaube ich, ja, sowas nennt man dann wahrscheinlich einen Dosenöffner, um einmal Euphorie vor der eigenen Fankurve. Plötzlich hat der HSV wieder den Rückenwind, der in den letzten Wochen durch die vielen Unentschieden so ein bisschen verloren gegangen ist.
Richtig. Wird jetzt zeigen, die nächsten Spiele, wie weit der HSV diesen Schwung da mitnimmt aus diesem Spiel. Das kann viel Selbstvertrauen geben, wenn man gegen direkten Konkurrenten, und Regensburg ist ja ein direkter Konkurrent, punktet. Das kann Kräfte freisetzen. Das wird der HSV in den nächsten Spielen dann auch beweisen müssen, Stand zu halten.
Na, darf man als ehemaliger Werder-Profi eigentlich dem HSV was Gutes wünschen?
Der HSV probiert seit 4 Jahren wieder aufzusteigen. Wie schwierig das ist, sieht man. Und, aber der HSV ist eine, ich sag mal, das ist ja die haben ja einen Namen in Deutschland. Das ist ein großer Club. Und ich glaube schon, dass alle Fußballfans sich wünschen würden, den HSV auch wieder in der Bundesliga zu sehen. Da gehören sie eigentlich hin vom Namen her.
Ja, da gehören viele Zweitligisten ja eigentlich hin. 13 Stück, die früher mal in der Bundesliga waren, spielen aktuell in der zweiten Liga. Wir gucken mal auf das 2:1, also auf das nächste Tor, der HSV zwischenzeitlich 1:1. Und dann zurückgekommen, Martin, mit einer sehr interessanten Personalie. Ali Du heißt dieser junge Mann, in Hamburg groß geworden, der momentan die Hansestadt verzückt. Sein erstes Zweitligator. Welches Kompliment machst du ihm?
Jetzt überforderst du mich gerade, weil ich vor diesem Spiel, ganz ehrlich, ich habe mich mit ihm so gut wie überhaupt nicht bisher auseinandergesetzt. Siehst du allein schon an dieser Nummer, man möge es mir verzeihen, aber die Nummer 48 sagt ja schon, ein anderes Hemd hatten sie wahrscheinlich gar nicht für ihn. Wenn er klar bleibt, ist das alles gut. In dieser Stadt, du kommst da ja her, ich glaube, da neigt man sehr schnell, dass außenrum die Leute alle durchdrehen. Ich kenne sein Umfeld nicht und so weiter. Ist natürlich toll, aber ich glaube auch, dass natürlich sehr schnell bei so jungen, talentierten Jungs andere Vereine auch zugreifen. Das wird eine ganz spannende Sache.
Ja, definitiv. Wir gucken auch mal in so ein Bild. Als er wurde später dann ausgewechselt. Ich war auch im Stadion am Samstag. Das ist, glaube ich, keine Geste, die einfach so gemacht wird. Denn der Mann spielt seit 2012, also seit Kindesbeinen beim HSV. Ja. Bekam Standing Ovations, erstes Spiel. Aber, und das ist wahrscheinlich, Peter, auch für dich sofort eine Sache, die du den Hamburgern mit ins Hausaufgabenheft hier mit reinschreiben willst. Der hat nur einen Vertrag bis Sommer, ist U20-Nationalspieler. Da werden auch andere momentan anklopfen. So wie
ja, vor allem je nachdem, wie der Tabellenplatz beim HSV aussieht. Es kann sehr, sehr leicht werden, bei schlechten Tabellenplatz, diesen Jungen abzuwerben. Andererseits, wenn er die Leistung bringt, die man sich von ihm erhofft, die er durchaus auch bringen kann, dann könnte er auch mit zu den Garanten für erfolgreiche Zeiten sein. Da sollte man sich schleunigst mit dem Jungen in Verbindung setzen, den Vertrag verlängern. Denn auch selbst wenn er dann gehen sollte, bringt er zumindest den einen oder anderen Euro in die Vereinskasse, die ja mit Sicherheit nicht so gefüllt ist beim HSV.
Nein, vor allem braucht der HSV, glaube ich, und deswegen wäre es natürlich ein Ideal, wenn er bleibt, endlich mal wieder so eine Integrationsfigur, einer aus dem eigenen Saft. Ja, du holst immer seit Jahren immer nur die Leute von außen und jetzt hast du mal so einen eigenen Kerl. Mensch, also wenn jetzt was passiert in die erste Liga und dann baust du mit ihm irgendwas auf, da kann beim HSV echt was wachsen. Eine ganz, ganz wichtige Personalie für den HSV, aber total ungewiss.
Ja, ja, die Verantwortlichen haben sich gestern auch noch mal geäußert und gesagt, wir sind sehr optimistisch, weil wir eben wissen, der Junge liebt Hamburg, weiß, was er dem HSV auch zu verdanken hat. Klar, ein Tor, aber eben die letzten Wochen, Tim Walter hat ihn wirklich aus der zweiten Mannschaft mehr oder weniger hochgezogen. Sind das dann eben so kleine Mosaiksteine, die dann eben auch den HSV, wo ja viel Skepsis in Hamburg herrscht über die Entwicklung der letzten Jahre, dass man das dann in die richtige Richtung, Stichwort Euphorie, drehen kann?
Sicherlich ist es eine Möglichkeit. Ich kenne den Jungen von der zweiten Mannschaft ein bisschen, habe ihn 2-3 Mal gesehen. Hat eine unwahrscheinliche Endgeschwindigkeit. Ne? Aber es gibt viele Spieler, die eine gute Endgeschwindigkeit haben. Aber ich traue ihm das zu. Ne? Er ist auf einem guten Weg, hat, glaube ich, auch einen Trainer, der ein gutes Händchen hat dafür. Ne? Das könnte was werden. Also dieser Spieler kann dem HSV schon noch was bringen. Da bin ich fest davon überzeugt.
Gucken wir auf ein anderes Tor, nämlich auf den Elfmetertreffer von Sonny Kittel. Er ist sicherlich einer der Etablierten. Aber Peter, ich finde so von außen ist er schon eine der ganz großen Stützen auch beim HSV.
Absolut, ein überragender Fußballer, der normalerweise, wenn er von Verletzung frei geblieben wäre, aber da sind wir wieder bei diesen eigenartigen Geschichten, also ein Stammspieler in der ersten Liga sein muss. Ein hervorragender, eigentlich ein Zehner. Der alles kann, nicht nur Elfmeter schießen, wie man hier sieht, sondern als Initiator, als derjenige, der die entscheidenden Bälle spielt und der auch abschließen kann, ein überragender Techniker und leider zu viel Verletzung, aber im Augenblick ist er ein wesentlicher Bestandteil dieser Mannschaft.
An ihm kannst du, finde ich, so ein bisschen die Wandlung des HSV festmachen. Er hat ja nicht immer auf dieser 10 gespielt, aber du merkst ja, das lebt er, ja. Spiel um sich rum haben, er holt die Bälle, er fordert die Bälle. Früher hat er viel außen gespielt, musste warten, bis die Dinger zu ihm kommen. Er hat sich total stabilisiert. Ich kenne ihn noch aus Frankfurter Zeiten. Dem hat er immer so ein bisschen das Wankelmütige angehängt, ja. Und das hat sich wirklich verändert bei Sonny Kittel. Und das ist ein ganz entscheidender Entwicklungsschritt beim HSV. Ich gehe noch nicht so weit zu sagen, ja, jetzt wird alles gut, jetzt haben sie gegen Regensburg und das ist auch eine Top-Mannschaft. Klar, Regensburg hat einen super Start gehabt, 12 Punkte. Aber seitdem sind die Mittelmaß. Eine gute Mannschaft. Aber die haben 4 Siege am Anfang gehabt und seitdem eine völlig ausgeglichene Bilanz. Sieg, Niederlage. Deswegen gehen die jetzt peu à peu auch von da oben weg. Trotzdem, ich will Regensburg nicht zu nahe treten. Es ist wirklich eine gute Mannschaft. Aber man muss das schon ins Verhältnis setzen. Der HSV muss auf seine eigenen Entwicklungsschritte achten. Ich habe 5 oder 6 Spiele von ihm gesehen, zuletzt auch in Karlsruhe. Da war die Regel das 1-1 und danach ist irgendwas passiert im Spiel. Da kam nichts mehr. Jetzt ist was obendrauf gesetzt worden. Zum ersten Mal. Wenn das die Mannschaft als Selbstverständnis mitnimmt, dann hat sie einen entscheidenden Schritt weitergemacht, um jetzt wirklich mal vorne anzugreifen. Ist, glaube ich, jetzt das erste Mal die Chance, dass er oben sich festbeißt.
Genau, weil es auch zum ersten Mal wirklich ein erfreulicher Tag war, weil sie halt immer wieder nachgelegt haben. Wir gucken mal das letzte Tor, das 4-1. Und die 25.000, die im Stadion waren, die haben wirklich eine Riesenatmosphäre da auch gemacht. Und dementsprechend glaubt man in Hamburg offensichtlich auch wieder an was Größeres. Oliver Reck, der Trainerkollege Tim Walter, auch am Anfang durchaus beäugt, weil er nun mal der 4. ist, der diese Mission Wiederaufstieg irgendwie realisieren soll. Sehr ungewöhnliche Spielweise, wie viele Trainerkollegen finden. Bei diesem Fall extrem erfolgreich. Wie siehst du ihn?
Klar, er bevorzugt ein mutiges Spiel nach vorne. Die Offensive ist Trumpf bei ihm. Manchmal leidet da so ein bisschen die Defensive drunter. Ich nenne nur mal das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause, dass man dann in Überzahl gegen Fortuna nicht gewinnen konnte. Es gab schon Momente, wo man manchmal gedacht hat, warum riskiert er denn so viel? Ne? Aber er hat das Vertrauen in seine Spieler, das zeigt er auch immer wieder und vielleicht wird er noch belohnt.
Tja, denn der HSV ist mittendrin im Aufstiegsgeschäft, wie Regensburg, wie Darmstadt, wie Paderborn, ja, wie auch Schalke. Alle haben noch irgendwelche großen Chancen. Du hast vorhin schon gesagt, Darmstadt traust du es zu. Wie sieht es beim HSV aus? Dürfen die am Ende da ganz oben mitspielen?
Gehören mit Sicherheit zu den Mannschaften. Ich habe mal 8 benannt. Ne? 8 benannt, im Augenblick stehen da 7 von genau auf dieser Position, 1 bis 7, beziehungsweise 8. Regensburg habe ich ehrlich gesagt nicht oben angesiedelt. Aber die zweite Liga kennzeichnet sich dadurch, nicht unbedingt um die Beste zu sein. Die attraktivste auf jeden Fall, aber unter anderem auch deshalb, nicht nur weil Traditionsvereine da spielen, Europapokalsieger mit dabei sind, sondern weil 8 Mannschaften, so sage ich, die Chance haben aufzusteigen. Von daher, der Kampf um die Spitze wird unglaublich spannend werden. Und wir werden keine weiteren Ausreißer mehr nach unten haben. Die jetzt unter den ersten acht stehen, die werden das auch unter sich ausmachen. Und der Rest kämpft gegen den Abstieg.
Ja, und auch da ist es spannend. Aber wir bleiben mal bei denen, die ganz oben mitspielen. Und da ist eine Personalie seit Monaten im Fokus. Simon Terodde und der FC Schalke. Er hat ein paar Wochen jetzt warten müssen. Und dann kam dieses Tor, das ihn tatsächlich zum Rekordtorschützen der zweiten Liga gemacht hat. Sein 154. Treffer. Er hat sich zwar nicht wirklich drüber gefreut im Nachhinein, weil Werder halt nur 1-1 gespielt hat. Und trotzdem kann man sich ja nur verneigen vor dem, was er da geschafft hat. Oliver Reck, Simon Terodde, es ist ein Rekord wahrscheinlich für die Ewigkeit.
Ja, das ist ein Spieler, der für diese zweite Liga prädestiniert ist. Ne? In jedem Club trifft er und weiß, man kann auf ihn setzen, auf ihn zählen. Er ist für Tore garantiert, er einfach. Und es sind auch nie irgendwie Glückstore, sondern er steht immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck und hat auch ein gutes Füßchen dafür, muss man dazu sagen.
Und ein Köpfchen in dem Fall auch.
In dem Fall auch ein Köpfchen. Also das ist ein sehr routinierter Junge auch mittlerweile. Er spielt ja schon ein paar Jahre unterwegs und man merkt ihm seine Erfahrung an und im Moment für Schalke unverzichtbar.
Und tatsächlich, Martin, ich weiß nicht, ob du es weißt, von 154 Toren hat er im Strafraum 150 gemacht. Also mehr Strafraumwühler erfolgreich geht ja kaum. Was ist das, was er tatsächlich verkörpert, auch im Vergleich zu vielen anderen Topstürmern?
Also ich glaube, vor allem hat er in der zweiten Liga, weiß jeder Gegenspieler, wenn da Simon Terodde steht, okay, die Gefahr, dass das Ding drin ist, ist sehr, sehr groß. Dadurch hast du als Gegenspieler schon mal kompletten Respekt. Der weiß haargenau, ich habe ihn beim VfB Stuttgart lange oder in der Zeit dort intensiv begleitet. Das ist schon ein Phänomen. Auch im Training, die Abschlüsse, 90% waren da drin. Das ist sensationell. Wenn du da im Training zuguckst, das ist der Hammer.
Also, ja, wir sehen ja hier viele Tore, die er auch in dieser Saison halt schon gemacht hat. Ja. Früher beim HSV, bei vielen anderen Vereinen. Er trifft seit Jahren konstant. Peter, du hast ihn, glaube ich, zweimal trainiert. Ja,
zweimal trainiert, ganz genau.
Wie lange geht seine Reise noch? Und schafft er es tatsächlich in der ersten Liga dann auch noch?
Ja, das ist der Trugschluss von einigen Protagonisten, die in verschiedenen Erstligavereinen, bei denen er in der zweiten Liga war und sie in die erste Liga gebracht hat, dann eben unterlegen war. Simon Terodde wäre in der ersten Liga bei einem entsprechenden Spielanlage ein idealer Neuner. Ein klassischer Mittelstürmer. Er hat Fertigkeiten und Fähigkeiten, die ich bei kaum einem Spieler losgelöst von der Liga gesehen habe. Ich habe noch nie einen Spieler kennengelernt. Ich habe eine ganze Menge hochkarätiger Stürmer auch trainieren dürfen, der, du hast gerade davon gesprochen, im Training bereits sowas an konzentriert und heiß ist, das ist beim Torabschlusstraining, ja, Tore zu erzielen. Der lässt keinen Abpraller liegen und dreht sich um und ärgert sich. Nee, der versucht, den Abpraller auch noch reinzumachen. Der eine Einstellung hat, die immer zu 100%, egal was er macht, zu 100% stimmt. Er ist auch nicht nur jemand, der durch Tore glänzt, sondern auch derjenige, der unheimlich viel abklemmt, der die Leute, der den Ball halten kann, der die Leute nachrücken lässt. Aber er muss zu einem bestimmten System passen. Und von 154 Toren und 156 Toren, 152 im 16-Meter-Raum zu machen, heißt, egal in welcher Liga, auch in der ersten Liga, ist es natürlich ein klein wenig schwerer, gar keine Frage. Aber wenn ich in der gegnerischen Box bin, gibt es kaum einen gefährlicheren Stürmer als Simon Terodde. Und das hat sich rumgesprochen, aber er macht die Tore trotzdem. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage.
Passt das auch zum Wesen von diesem Spieler? Also auch am Samstag in Bremen, wir haben das Spiel ja live übertragen mit Rekordquote und warteten dann alle auf ihn. Er kam nicht raus. Er hat nach diesem Rekord kein einziges Interview gegeben, weil er so sauer war über diesen Elfmeterpfiff. Passt das auch so ein bisschen zu seinem Naturell?
Er ist ein Mannschaftsspieler. Ne? Er opfert sich für seine Mannschaft auf. Und in diesem Grund war er genauso enttäuscht wie viele. Schalke auch, dass da noch zum Elfmeterpfiff gekommen ist. Ich glaube einfach, das zeichnet ihn wirklich aus. Er denkt auch immer an seine Mitspieler. Er jubelt nie alleine. Das sind alles so für mich Merkmale, wo ich schon sehe und erkenne, dass der Junge schon sehr geerdet ist, das muss man schon sagen.
Und das Gute ist jetzt in der Vorweihnachtszeit, wir haben hier ein Trikot vom FC Schalke. Also genau das, mit dem auch Simon Terodde seine Tore erzielt. Und wir haben da eine tolle Aktion für Sie. Die Truck Scout 24 Shirt Charity. Das ist nämlich unsere Aktion zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Sie können dieses Trikot ersteigern. Das an sich ist ja schon schön für viele Schalke-Fans. Aber wir machen das Ganze noch wertvoller, denn es gibt kein Trikot weltweit, wo Peter Neururer und Oliver Reck, also einer, der Pokalsieger war und ein Ex-Trainer, zusammen verewigt sind. Und darum würde ich die beiden Herren kurz bitten, einmal zu unterschreiben. Hier ist der Stift. Oliver Reck fängt an. Er, der tatsächlich ja zweimal, glaube ich, ne, Pokalsieger. Meister ist er mit Bremen geworden, aber eben Pokalerfolg mit Schalke. Peter, hast du einen Titel mit Schalke erzielen können? Irgendwas?
Ja, Ich war Rekordhalter. Ich habe
ja, im als einziger Trainer geschafft, mit Schalke 04 die Tabellenspitze zu erklimmen und dann direkt rausgeflogen zu sein.
Gut, also spätestens jetzt ist das wirklich eine lohnenswerte Aktion. Wie gesagt, einfach mitmachen und dann für die Deutsche Sporthilfe ersteigern. Dieses Trikot kommt dann rechtzeitig nach Hause. So, und gleich reden wir dann über eine Kuriosität, die es an diesem Wochenende gab. Fußball ohne Schuhspielen geht auch, zumindest in der zweiten Liga. Wir werden gleich den Beweis antreten. Und wir reden über Oliver Reck, der Mann, der 9 Titel insgesamt bekommen hat oder sich erspielt hat im Tor bei Werder, bei Schalke, in der Nationalmannschaft. Wir werden gleich drüber reden und auch kuriosen Szenen zeigen. Nein, nicht Pandoli, versprochen, sondern große Szenen, denn er war einer der Größten. Gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Vorher können Sie ein Sieger sein und zwar 100.000 Euro gewinnen. Einfach anrufen unter der 01379 und dann, warte, Nummer ist eingeblendet, genau 800 800, und dann sind Sie hoffentlich schon vielleicht in ein paar Tagen so reich, dass man Weihnachten beruhigt feiern kann. Bis gleich. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Wir gehen rein in den Endspurt mit Peter Neururer, mit Martin Quast und mit Oliver Reck. Der Mann, der eine höchst erfolgreiche Karriere hinter sich hat, als Spieler wohlgemerkt, als Torwart. Und wir gucken mal in Bilder rein. Der Mann hat für Schalke 04 und für Werder Bremen viele, viele Spiele. Wie viele waren es genau insgesamt?
Oh, das kann ich, 570 vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also 345 glaube ich bei Werder, 112 noch bei Schalke 04. Und er hat eine Menge an Titeln tatsächlich auch gewinnen können. Werder Bremen, Meister, zweimal, glaube ich, geworden. Dann insgesamt 4 Pokalsiege, zweimal Bremen, zweimal mit Schalke. Dann olympische Bronzemedaille, das war 88, glaube ich. Dann gab es noch Europapokalsieg mit Werder.
Werder Bremen,
genau. Ja, und Europameister darf er sich.
Bei der Europameisterschaft haben wir gerade vor 2 Monaten ein Treffen gehabt in Rust, wo wir uns wieder getroffen haben nach vielen Jahren. 96 waren wir in England, sind wir Europameister geworden und ich war Teil dieser Mannschaft und ich glaube auch, dass ich da meinen kleinen Teil dazu beigetragen habe. Thorsten Lieberknecht hat es ja gut erklärt, diesen Trainingseffekt hochzuhalten. Nein, ich glaube, dass wer 9 Titel gewinnt in seiner Karriere und nie bei Bayern München gespielt hat, der hat ein bisschen was erreicht.
Und der Mann hat ein Länderspiel gemacht gegen Liechtenstein, also quasi Debüt und Verabschiedung, ein bisschen wie Jogi Löw vor ein
paar Wochen. Ja, so ähnlich, genau. Ja, das war vor dem Turnier, 96, durfte ich in Mannheim gegen Liechtenstein spielen, 7-1 haben wir gewonnen. Leider habe ich ein Gegentor bekommen, aber total unhaltbar.
Genau. Wir gucken mal in aktuelle Bilder, denn der Mann ist Trainer bei Jeddelo 2. Das liegt, glaube ich, in der Nähe von Bremen. Ne, am Wochenende 0-2 hinten gelegen und dann kamen diese Bilder. Was ist passiert, Oliver Reck?
Ja, wir haben da wirklich eine sehr engagierte junge Truppe zusammen. Das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich bin mit Feuereifer bei dieser Mannschaft. Mit ganz bescheidenen Mitteln haben wir da was aufgebaut und bauen was auf. Wir versuchen auch jetzt vielleicht sogar noch die Aufstiegsrunde zu erreichen. Das ist noch möglich mit dieser Mannschaft.
Noch also, vierte Liga, ne?
Ja, das ist Regionalliga, ganz genau. So. Das ist ein Fußball, der einfach ehrliche Arbeit abliefert. Das muss ich auch tun. Das mache ich jeden Tag mit Inbrunst. Ich fahre da gerne hin. Bin da total engagiert dabei. Versuche, die jungen Spieler mitzunehmen. Und das ist der Ansatz. Und so versuchen wir uns täglich zu verbessern und dann schlussendlich vielleicht auch den einen oder anderen Punkt zu machen, dass wir die Aufstiegsrunde erreichen. Das wäre eine tolle Geschichte für den Club, für uns alle und danach streben wir.
Ja, und auch natürlich für den Trainer. Hat er eigentlich auch selber noch einen Traum, also irgendwas als Trainer noch auf vielleicht dann noch höherem Niveau zu erreichen?
Nicht vergessen. Ich habe ja auch schon mal Fortuna Düsseldorf trainiert und auch nicht unerfolgreich. Ich habe die zweimal gerettet, den MSV Duisburg trainiert, gerettet in der zweiten Liga. Also ich habe ja auch schon ein bisschen was als Trainer vorzuweisen. Habe Kickers Offenbach in einer ganz schwierigen Situation mit -9 Punkten gerettet in der Regionalliga. Also ich kann da schon meine Erfahrung mit einbringen und das macht mir auch immer Spaß, junge Spieler zu entwickeln. Man muss heute als Trainer auf Augenhöhe sein mit seinen Jungs, man muss sich mit denen befassen, man muss sich mit denen auseinandersetzen und das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß und ich bin da mit Feuer einfach bei der Sache dabei.
Ja, vielleicht gibt es ja noch den Traum. Ich meine, Werder sucht ja gerade einen Trainer. Ist Werder noch so ein Fernziel, vielleicht da nochmal zu arbeiten?
Ja, wir spielen nächste Woche gegen die zweite Mannschaft von Werder.
Na gut, dann darf er sich natürlich damit nicht beschäftigen. Tatsächlich, Martin, du hast die Karriere auch lange und intensiv verfolgt.
Kultfigur.
Ja, Kultfigur. Absolut. Tatsächlich auch eben durch einen Spitznamen, den viele noch kennen, Pan-Olli, weil es natürlich bei 500 Spielen auch ein paar gab, wo mal was in die Hose gegangen ist. Aber ich glaube, mittlerweile noch verärgert darüber oder schmunzelt man?
Nein, ich habe ja schon gerade was dazu gesagt. Also ich glaube, als Torwart heute in der Bundesliga oder in welcher Liga macht man Fehler? Die gehören auch dazu. Wie gehe ich aber mit diesem Fehler um? Das kommt darauf an. Wie gehe ich in das nächste Spiel hinein? Und dann konnte man nie mehr, ich habe dann nie einen Fehler wiederholt oder im nächsten Spiel hat man da mir nie was angemerkt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, die man auch seinen Spieler mitgeben kann. Ja, Fehler passieren. Und wir werden nicht alle Fehler verhindern können. Wir können aber aus den Fehlern lernen. Und das ist der Ansatz.
Tja, tatsächlich hat er, glaube ich, eine Menge dazugelernt damals auch, weil er stand wirklich ab und an ja total im Kreuzfeuer der Kritik auch damals, Martin. Ne?
Total. Also da gab es ja Schmährufe ohne Ende. Also da musst du etwa so ein breites, dickes Fell haben, wenn sowas von hinten über dich jedes Mal wieder drüber gekippt wird. Und das hat mich eigentlich idealer Zeitpunkt, das mal zu fragen. Fans haben ja zum Teil darauf gewartet. Du hast 25 Spiele überragende Leistung, hat's im ersten vielleicht irgendwo ein Osterei. Und dann warten die drauf und im 27. Spiel dann kommt wieder, siehst du, habe ich es doch wieder gewusst. Wie bist du damit umgegangen? Also einer, der nicht safe ist, den macht das fertig.
Ich hatte auch immer eine gute Mannschaft, die sie immer auch für mich da war. Und ich habe in Mannschaften gespielt, habe 24 Jahre bei zwei Mannschaften gespielt. Also eigentlich Werder Bremen und Schalke 04. Und wenn man so lange Zeit bei solchen zwei Clubs spielt, hat man auch in guten Mannschaften gespielt. Ich hatte immer gute Trainer. Ich habe lange Jahre mit Otto Rehagel gearbeitet.
Für den warst du unantastbar, egal was passiert.
Hüb Stevens lange zusammengearbeitet. Also da war auch eine gewisse, man hat sich geschützt, man hat, war auch füreinander da. Und ich habe ja auch mit Leistung zurückgezahlt. Also wenn man, ich weiß nicht, ob Werder Bremen noch mal so erfolgreich wird, wie sie damals unter meiner Zeit war. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wünsche es mir natürlich, aber das war damals eine ganz, ganz besondere Zeit und ich war ein Teil davon und ich konnte mich daran auch hochziehen und ich konnte auch sicherlich aus der Situation lernen und das ist ja die große Kunst, Martin, daraus immer das Entscheidende mitzunehmen, was mache ich jetzt? Jetzt versuche ich, junge Spieler auszubilden und meinen Erfahrungsschatz den jungen Spielern mitzugeben. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den man einschlagen muss. Mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß und ich nehme das auch immer wieder mit und erzähle auch ein paar Geschichten von früher. Das gehört manchmal dazu. Man darf nicht so viel über früher erzählen, aber hin und wieder mal den einen oder anderen Schwank, den kann man da ruhig erwähnen.
Genau, lass uns mal in eine Szene reingucken, die zumindest eine Panne an diesem Wochenende war, Peter. Es gab bei Heidenheim gegen Kiel eine Szene, wo Tim Kleindienst hier seinen Schuh verloren hat in einem normalen Zweikampf. So, normalerweise zieht man den ja an, erstmal auf den Hosenboden und dann läuft das Spiel aber fröhlich weiter. Und was macht Tim Kleindienst? Er hat das als Souvenir mitgenommen erstmal, weil die Szene einfach weiterläuft. Läuft also quasi auf einem Fuß, barfuß hier über den Rasen. Erste Frage an dich, Peter, ist das überhaupt erlaubt?
Nein,
und schon kurios.
Da rumläuft ja, aber wenn er jetzt spielentscheidend mit eingegriffen hätte, hätte das wohl möglicherweise von ihm erzielte Tor nicht gezählt.
Aber muss Schuhe anhaben.
Ja, klar. Das kann natürlich auch barfuß spielen.
Ja, genau. Aber dass das ein bisschen rutschig war, haben wir auch gerade gesehen. Solche Patten gibt es nach wie vor auch in der zweiten Bundesliga. Es war ein bewegtes Wochenende mit der Geschichte rund um Markus Anfang, die wir ausführlich besprochen haben. Vielen Dank für die sehr meinungsfreudige Runde am heutigen Tag. Oliver Reck, viel Erfolg mit Jennelo 2. Ne? Auch das ist fast wieder eine eigene Geschichte. Es gibt zwei Mannschaften da. Weil irgendwie
zwei Ortsteile.
Jedlo
1 und Jedlo 2.
So.
Spielen Jedlo 2.
Also, dann drücken wir die Daumen, dass in der Regionalliga alles glatt läuft. Martin, dir auch vielen Dank. Peter, auch dir vielen Dank. Und nächste Woche wird dann unter anderem der Hansa Rostock-Boss Martin Piekenhagen hier bei uns zu Gast sein im Studio. Und ich bitte, tja, oder ich glaube tatsächlich, dass auch Werder Bremen bis dahin noch mit einer Menge Schlagzeilen liefern wird. Nicht vergessen, Samstag das Live-Spiel Kiel gegen Werder. Damit schließt sich der Vorhang für die zweite Liga und wir öffnen den für die dritte Liga. Dritte Liga pur, jetzt hier bei Sport1. Viel Spaß.